Herzlich willkommen bei Rot oder Rosé, dem ersten, größten, einflussreichsten, vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland, Lechrain, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lodi, gegenüber von mir sitzt in Schwarz, aber dieses Mal in T-Shirt. Patrick Rothmann, habe die Ehre.
Es ist Sommer, Christian, grüß dich. Es ist Sommer.
Titten raus, es ist Sommer.
Titten raus, Bauch rein, es ist Sommer. Also besser kann man es nicht sagen, glaube ich. Ja, schönes Wetter.
Zum Wohle.
Salut. Schön, dass ich da bin. Hm. Du hast mir hier einen Bieruntersetzer hingelegt, Christian, ein Buch. Und ihr dacht, ich habe dich jetzt extra gerade gefragt, ist das mein Untersetzer fürs Bier, damit es nicht so auf den Tisch knallt? Sagst du ja, dann drehe ich das Buch um, da heißt dann Der gute Mensch von Auschwitz.
Tatsächlich.
Bin ich der gute Mensch von Auschwitz?
Nein, es ist ein Buch von Hans Schütz, wie er über die Jugenderinnerungen eines Schulfreundes berichtet, wo sich dann der dann in Rosshaupten gelebt hat und wo sich dann herausgestellt hat, dass er im KZ eben als sogenannter guter Mensch von Auschwitz, der war der Arzt, und er hat eben so diese Dinge aufgearbeitet, so diese Differenz dann auch für sich und dieses Abstrakte, einen Mensch kennenzulernen, den man eigentlich ganz nett findet, und auf der anderen Seite zu erfahren, dass er in Auschwitz doch viel falsch gemacht hat.
Was für ein literarischer Einstieg hier in unsere genau. Neue Folge. Ja, Christian, wir sind wieder da. Der letzte Podcast war ja erst vor ein paar Tagen, letzte Woche Donnerstag, glaube ich.
Richtig,
ja,
richtig. Ja. Es ist viel passiert.
Wir dachten ja eigentlich, wir müssen jetzt unheimlich viel Fragen rausholen, weil in der kurzen Zeit gibt es nichts zu berichten. Aber doch, es gibt doch lustige Themen auch.
Es gibt lustige Themen. Und aber auch, wir werden auch eine Frage stellen. Also egal wie lang es dauert, ja, es wird eine Frage kommen. Also ja. Es war ja auch Kritik, keine Frage, ganz schlimm. Und wir werden sie dieses Mal stellen.
Und ab heute geht es in einem Sonntag-Montag-Rhythmus weiter.
Genau. Ja,
Sonntag oder Montag wird sich immer herausstellen. Aber wir versuchen jetzt diese eine Woche wieder genau. einzuhalten. Ja.
Was war bei dir los, Patrick, in dieser knappen Woche?
Ja, Garten. Garten hat bei mir angestanden. Das war am Samstag.
Du hast ja Rasenmähen angekündigt, groß.
Genau, und das hat wirklich gedauert. Also
hast du irgendwelche seltenen Tiere entdeckt?
Ja, doch, die habe ich dann doch ins Tierheim gebracht und habe auch Anfragen jetzt an den Zoo in Hellerbrunn in München gestellt, ob sie sie gebrauchen können, weil die waren jetzt doch recht
zahlreich wahrscheinlich. Zahlreich,
ja, und vor allem alle verwundert, ja, dass sie nicht mehr leben dürfen. Ja, sie dürfen schon leben, aber sie haben ja nichts mehr zum Verstecken. Ja, unter anderem auch Baumschneiden hat angestanden, das hast du ja schon hinter dir. Ja,
richtig, vollkommen richtig.
Und ich habe so einen geliebten Arschlochbaum bei mir im Garten. Eine japanische Zierkirsche, und jeder, der so ein Ding jetzt.
Sie ist schon schön, sie ist wunderschön. Sie blüht wunderschön. Kirschblüten Hanami, also solange man den Film nicht wirklich
gesehen hat.
Also für alle, die ihn anschauen wollen, ist es der schlimmste Film aller Zeiten.
Das Problem an dieser Kirschblüte ist, dass sie eigentlich schon schön blüht, aber das ist nicht so wie ein Apfelbaum, wo 15 Blütenblätter dranhängen, sondern Millionen.
Deswegen blüht er ja so schön.
Millionen.
Und dieses Rosa, boah, wunderbar.
So, jetzt verpackt mit Wind, ja, kannst dir vorstellen, wie es bei mir ausschaut. Viele sagen, boah, Schnee, nein, das ist kein Schnee im Garten, das ist einfach Kirschblüten. Und das Problem wäre nicht das Problem, wenn dieser Baum nicht direkt an der Garage stehen würde. Ich habe so eine Doppelgarage und du kannst da kein Auto drunter stehen.
Ach, deine geliebten Autos.
Nein, das geht nicht.
Ja,
das Problem
die haben die Blüten drauf.
Ja. Das Problem mit diesen Kirschblüten ist, die verrotten sehr schnell und kleben sich so richtig an den Lack fest und lassen ganz, ganz blöde, fast schon Einbrennungen.
Lass doch das mal einbrennen. Ja.
Nein, lass mir nicht
einbrennen. Lass die morbide Ästhetik deinen Tesla erobern.
Es ist wirklich ungünstig, und ich kann mich nicht mehr auf Terrasse setzen, weil alles voll ist. Jetzt war der blöde Sahara-Staub weg, dann kam jetzt die Blüten vom Löwenzahn, ja, also die Pollen vom Löwenzahn. Das hat ja schon so einen gelben Film über alles gelegt, ja, über Autos, über alles, ja. Dann war mal kurz Pause, weil das war ja schlechtes Wetter, dann kam der Sahara-Staub.
Richtig.
Gefolgt jetzt wieder von den Blütenblättern, die jetzt sich, also wie man
es
macht.
Das ist echt schlimm, wirklich, das sind echt die Probleme.
Es ist wirklich ein Problem, und ich schneide ihn deswegen jetzt nicht ab, aber jedes Jahr wieder sage ich mir, Mann, Alter.
Ich habe da so ein Ausbrennapparat noch von früheren gewerblichen Zeiten. Da könntest du einfach die Blüten wegbrennen. Das wäre auch eine Option.
Das ist fast ein bisschen viel, ja. Aber nein, ich genieße ja den Baum, auch wenn er ausgeblüht hat, dann den Schattenwurf über unsere überdachte Terrasse. Das ist natürlich auch schön. Aber wie gesagt, die Zeit jetzt da, die so diese 3 Wochen, es ist einfach 4 Wochen, das ist einfach jedes Jahr.
Da ist jetzt die Zeit. Das ist einfach. Mei, aber dafür, ich war heute bei dir mal kurz zu Gast und habe ihn bewundert in seiner Blüte und er ist wunderschön.
Vor allem, du darfst jetzt auf keinen Fall, dürfen wir jetzt irgendwelchen Biomüll wegschmeißen, weil wir brauchen die komplette Tonne, die wird komplett voll bis oben hin, nur mit Blüten. Ja, das unterschätzt man, was da runterkommt. Und ja, es ist, also bei mir schaut es aus, wie als wenn es immer noch Schnee liegen würde.
Ja, ich verstehe.
Ja. Sport habe ich natürlich gemacht, ganz klar.
Sportlich,
heute wieder mal.
Ein Lob.
Hohenpeißenberg hoch, St. Georg hinten. Ich liebe diese Strecke und habe hier so einen kleinen persönlichen Rekord hereingefahren. Aber da sind auch immer dann wieder diese E-Bike-Fahrer schuld, die einen wirklich zu Top-Zeiten treiben.
Sozusagen. Das ist wie so eine Peitsche, die in deinem Rücken ist.
Absolut. Gell.
Wenn du sie einmal überholt hast, dann willst du sie mal loslassen.
Und ich war bergauf heute so schnell, Christian, ich war heute so schnell bergauf, dass mir eine Fliege in den Hals
kam.
Und ich sag da uns, ich bin dann auf und dann kommt da so eine Gerade und vor mir so ein paar Wanderer und die hock halt da und kotz und rotz versucht diesen Käfer, diese Fliege aus dem Hals rauszubringen. Gell. Und die haben sich da umgedreht und wollten mir entgegenlaufen und ich habe dann gerade noch so die Hand hochgebracht, nee, alles gut.
Alles gut, ist bei mir normal.
Ist normal, wenn man eine Fliege verschluckt hat.
Bei mir geht das immer so, wenn ich entlang der Peitnach radel und ich habe wirklich mal einen kurzen Hungeranflug, weil ist ja untertags immer nichts und ist immer erst abends was, so dieses Intervallfasten nennt sich das so ein bisschen.
Ja, ist nicht gesund.
Ist nicht gesund. Doch, nein, also für meinen Stoffwechsel taugt es mir aktuell sehr gut. Ist aber auch hoch individuell, muss man sagen, und sollte man auch ärztlich begleiten lassen, tatsächlich.
Ist hochgefährlich,
genau. Also es ist nicht für jeden was. Ja. Und wenn ich aber dann Hungeranflug kriege, Patrick, weil ich mir denke, okay, ich brauche mal wieder Protein, weil jetzt bin ich schnell geradelt.
Dann machst du einfach den Mund
auf. Mach einfach den Mund auf, zack, und dann bin ich, sage mal so, 30 Meter entlang der Peitnach, so am Marie-Juchatz-Weg, übrigens tolle Frau, im deutschen Parlament, ich glaube die erste, hat die Arbeiterwohlfahrt mit begründet und so, also wunderbare Frau. Und dann einfach den Mund öffnen, 30 Meter und dann bist du gesättigt und brauchst eigentlich nichts mehr.
Gut, Voraussetzung ist natürlich, dass du langsam fährst, dass das Ding dich mit 30 km/h hinten in deinem Rachen einschlägt, weil das ist dann wieder ein negativer Effekt daran.
Naja, das flutscht dann schon runter.
Dann beginnt der Überlebenskampf.
Ja, nein, bisher hat es immer gut geklappt. Einfach Mund öffnen und durchziehen.
So ja, das einfach. Ist halt der Nachteil. Gell? So vor ein paar Wochen waren noch nicht so viele Viecher unterwegs und es geht ja auch im Kopf, Auge, überall fliegen sie hin, wenn du keine Brille auf hast, bist selber schuld. Aber ja, ich habe hauptsächlich Brille auf, wirklich jetzt nicht wegen der Sonne, sondern wirklich wegen den Viechern. Gell? Das ist wirklich so.
Ja, mir geht's auch so. Nicht, weil ich blind bin.
Wie war deine Woche so?
Ja, sie war feiergeprägt, Patrick, muss man einfach an dieser Stelle sagen. Also Steuer- und feiergeprägt tatsächlich. Also die Kombination ist auch äußerst selten, also Steuererklärung.
Ich habe eigentlich gedacht, dass der Podcast heute ausfällt, weil du weil du einfach fertig bist mit der Feierei.
Nein, es ist absolut, also Radio Oberland hat ja abgeliefert, tatsächlich, muss man sagen. Ich bin mir immer noch sicher, dass der Gitarrist links und der Bassist rechts oder andersrum. Also nicht, weil ich es nicht mehr weiß, sondern weil ich einfach es nicht unterscheiden kann. Mhm. Und die haben so merkwürdig gespielt, dass ich der Meinung war, das kam vom Band und die haben einfach nur so getan. Also bei der letzten Band. Mir wurde zwar dann versichert, dass es nicht so ist, aber ich habe so wenig musikalisches Verständnis, dass mir das dann schon auffällt, dass das irgendwie irgendwas nicht passt, dass das schon sehr merkwürdig war. Aber ich habe mich dann einfach auf die Sängerin konzentriert und dann war das auch wieder ein wunderbarer Abend. Und dann wurden wir nur gezwungen, am Samstag ins Bootshaus zu gehen, was natürlich auch immer eine Megaparty ist. Das muss man einfach auch sagen.
Jetzt Bootshauspartys. Jetzt war eine kleine Geburtstagsfeier, oder?
Die im Vorfeld stattgefunden hat, also so eine Kombination. Und einfach wunderbar, wunderbar. Und jetzt an alle Peitinger, bevor ihr euch jetzt mal aufregt, ganz, ganz locker bleiben, ganz locker bleiben. Also, solltet ihr aus irgendeinem Zufall ein Känguru irgendwo in der Nähe von diesem Schlossberg oder Kalvarienberg gesehen haben, vielleicht sogar ein Wildschwein oder einen Löwen? Es war nur ich am Heimweg. Ich bin einfach nur zu Fuß heimgegangen, irgendwann mal in der Früh.
Auf alle Viere
dann,
oder?
Ja, dann, es wurde dann auch steil. Ich habe den direkten Weg genommen, also nicht irgendwie den Gehweg, sondern direkt über den Kalvarienberg, dann übers Grün. Was, wie gesagt, Messen, habe ich ja letztens schon gesagt, alpine Erfahrung ist dann, wenn man sterben kann. So ähnlich war es. Und für Messner ist irgendwie der Nanga Parbat dann die alpine Erfahrung. Für mich ist es dann der Kalvarienberg. Und also ihr braucht die Meldungen nicht abgeben.
Warst einfach, du
ja, wo ich oben war, ja.
Ich könnte nicht nachts wild durch Wälder und Berge laufen.
Wunderbar.
Vielleicht noch in einem leicht feierlichen Zustand.
Doch, ich habe so viel lachen müssen, wenn ich da hoch bin. Also muss man fairerweise sagen, ich musste auch regelmäßig einen Laut von mir geben, dass sämtliche Tiere, die in den Bauten leben, dann auch wissen, dass ein anderes Tier unterwegs ist und sie jetzt vielleicht nicht aus dem Bau kommen. Aber da ich ja im Wald groß geworden bin, man kann das mit Mowgli vergleichen, habe ich da auch keinerlei Sorge, durch den Wald zu stapfen.
Verstehe.
Genau. Also wie gesagt, sämtliche Meldungen auslaufen lassen. Es war nur ich. Hast du es mit dem Känguru mitbekommen?
Ja.
Es ist ein Känguru entlaufen.
Aber ein kleines, so ein 10 Kilo
Känguru. Ja, aber vielleicht, weißt du, kannst du dich noch erinnern, wo irgendwo mal ein Löwe entlaufen ist und auf einmal war es ein Wildschwein?
Ja, ja, was aber kein Wildschwein war.
Sondern es war dann doch ein Löwe, vielleicht wird das jetzt irgendwann, was könnte es denn wären? Ein Elefant? Ich weiß nicht.
Ein Bär.
Wird vom Wolf gerissen dann wahrscheinlich.
Oder eine Giraffe, man weiß es ja nicht genau.
Genau.
Also ja, es ist entlaufen und man versucht es jetzt anzufüttern, dass man es dann mit dem Blasrohr betäuben kann und wieder.
Ich bin ja froh, dass ihr beim Heimweg nicht mit dem Blasrohr betäubt worden
was ja auch sagen. Also
ich denke, bei dir hat man gar kein Blasrohr mehr gebraucht.
Ja, also, dann aus der Kräften irgendwie der Stagade das Blasrohr raus.
Ah, ja, da ist was. Zack.
Aber es hätte nicht ausgereicht, weil das die Dosis wäre für 10 Kilo.
Die Dosis wäre wie ein vernünftiger Gin Tonic.
Bienenstich.
Du hast überlebt.
Ich
freut mich auch ungemein, muss ich sagen.
Die alpine Erfahrung genossen
und bin wieder hier.
Sehr froh, dass es geschneit hat.
Ja, ach ja, gut, bei Kalvarienberg auf der Höhe, da bist du schon kurz vor der Schneefallgrenze.
Hallo, ja. Da ist schon was los. Ja, Christian, lass uns mal in die Region schauen. Wir müssen mal über das Eishockey sprechen.
Ja, Peiting wirbt ab. Peiting ist am absoluten Einsacken der SCR-Stars, kann man eigentlich schon fast sagen, aus der Verteidigung.
Der Stars hat es mal dahingestellt, aber zumindest sind zwei Verteidiger weg. Der zweite ist jetzt der Simon Meyer, unser Kapitän. Unser Kapitän ist nach
Soll er nicht Feueräcker beerben?
Kann er machen, wie er will. Mutmaßungen jetzt hier angestellt. Die Mutmaßung geht dahin, dass man sagt, Meyer weiß, dass Pat Cortina Trainer bleibt. Drum hat er wahrscheinlich seinen Preis so hochgesetzt, dass Garmisch sagt, nee, also da kommen wir nicht zusammen, um da glimpflich aus der Situation rauszukommen, dass er nicht unter dem Trainer spielen will mehr.
Hast du schon angekündigt, dass das potenziell so sein wird?
Genau, ist jetzt eingetreten. Es gibt noch einige Garmischer Spieler, was ich weiß, die sagen, wenn Cortina weiter Trainer bleibt, dann gehen sie.
Aber Glückwunsch. Glückwunsch an Simon Meyer in diesem Fall, dass er eigentlich einen Aufstieg so ein bisschen gemacht hat, indem dass er zu Peiting gewechselt ist, kann man so sagen.
Das wird sich rausstellen, Aufstieg gemacht hat.
Wir müssen auch weiterschauen.
Wir freuen uns. Wir werden auf alle Fälle darüber berichten, wie es weitergeht. Weiden ist Meister der Oberliga Süd.
Ja, das ist echt bitter.
Oberliga, nicht der Oberliga Süd, sondern der Oberliga. Mein Wunsch geht in Erfüllung. Die sind weg.
Ja, es ist schon.
Was hier auch hochinteressant ist, wenn man jetzt mal dann in die zweite Liga beziehungsweise in die DL schaut, was da so passiert ist. Augsburg war ja der Absteiger. Augsburg musste jetzt praktisch so lange warten, weil sie als Absteiger schon vorher feststand.
Genau, Regensburg hat ja gewonnen.
Genau.
Aber wollen nicht aufsteigen.
Und im Finale war ja Kassel. Kassel will ja schon seit Jahren aufsteigen. Die setzen ja alles dran.
Die hasseln so richtig in Kassel.
Ob die dann wieder in die DL kommen oder nicht, sei dahingestellt. Sie haben es diesmal wieder nicht geschafft, weil sie gegen Regensburg verloren haben, die jetzt im zweiten Jahr DL2 spielen. Was natürlich jetzt zur Folge hat, was natürlich total blöd ist, weil Augsburg dadurch, dass Regensburg jetzt Meister ist in der DL2, die keine Aufstiegsambitionen haben, hast du richtig gesagt, Augsburg jetzt in der DL bleiben darf. Also das war so ein Feuerkreis, also wie sagt man da Feuerkreis? So ein Kreis hat sich da gezogen, der und auch für Augsburg richtig kritisch war, weil sollte, hätte oder hätte
ein Damoklesschwert.
Ein Damoklesschwert, ja. Hätte, Hätte es Kassel gewonnen, wäre Augsburg
abgestiegen. Ich verstehe aber auch nicht, warum da nicht die Zweiten aufsteigen. Man, das ist halt anscheinend so eine Regel, okay. Das ist
eine Regel, ja.
Ist halt dann so, aber ich fände das dann auch.
Es gab ja immer die Diskussionen auf Abstieg DEL zu DEL2. Und ich finde es richtig, so wie es weitergeführt worden ist übrigens, das wurde jetzt auch verlängert von der DEL und der EL2, dass die Auf- und Abstiege weiter bestehen bleiben. Und das macht das Ganze jetzt mal so richtig
spannend. Sportlich, ja? Es macht es halt sportlicher. Anders ist es halt ein in sich inzestiöser Verein, der wo unter sich immer alles ausspielt und nicht zugänglich ist von oben und nach unten, wie eine Elite, ähnlich wie unser Bildungssystem in Bayern. Und das ist etwas, was gut ist, wenn es ein bisschen durchbrochen wird, so ein bisschen aufgeweicht wird. Und finde ich schon.
Ja.
Hat jetzt zwar nicht gefruchtet im wahrsten Sinne, aber egal.
Ja. Weltmeisterschaft steht an. Es gab in Garmisch ja noch ein Freundschaftsspiel gegen Österreich, was gewonnen wurde.
Ja, unter bitteren Vorzeichen.
Richtig,
dann genau. Hatten wir letztes Mal berichtet.
Und jetzt wird es interessant, was der Vize-Weltmeister imstande ist zu leisten dann bei der WM.
Gell? Meinst Deutschland?
Ja.
Merkst du meinen Eishockey-Fachverstand.
Ja, Österreich war es nicht.
wird interessant. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Würde ich auch sagen.
Ist auch schon mal hier. Aber Patrick, wir müssen nach Schongau. Wir müssen wieder über den Kalvarienberg zurück, an der Bootshausparty vorbei, zum Schongauer, dem einzig wahren Bauvormarkt. In dem anderen war ich noch gar nicht drin. Ich gehe da nicht rein.
Nein, also das ist, Was ist in Schongau passiert? Also es ist mal wirklich lustig. Ich habe heute mal den Blaulicht-Report mal durchgeblättert, mal einfach durch Zufall und habe durch Zufall eine super Story gesehen. Und zwar wurden Gartengeräte entwendet, was jetzt nicht wirklich ungewöhnlich ist, ja, wenn jemand Gartengeräte entwendet. Aber wie
das? Ja, manche machen das beim normalen Einkauf mit. Ja,
kann auch passieren. Was wirklich lustig daran ist, dass am 27. April um 16 Uhr ein Anwohner einer Augsburger Straße zwei Spanngurte und eine Astschere auf seiner Gartensäule abgelegt hat. Und plötzlich bemerkte er, dass ein unbekannter Täter, welcher mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl unterwegs
war. Also der Diebstahl hat nicht vom V-Markt heraus oder vom Bauvormarkt oder von dem Baugeschäft heraus ist der nicht entstanden.
Vor der Haustür. Vor der Haustür wurde praktisch diese zwei Spanngurte und die Astschere entwendet von einer Person, die mit dem Krankenfahrstuhl unterwegs war.
Na gut, warum einkaufen, wenn man es mitnehmen kann?
Und als
mit dem Krankenfahrstuhl wohlgemerkt.
Der Krankenfahrstuhlfahrer ist vorbeigefahren, wollte ihm hinterher, aber der war zu schnell. Der war zu schnell und ist mit dem Krankenfahrstuhl und der Astschere in den zwei Spanngurten abgehauen.
Okay, das Bild vor dem geistigen Auge. Das muss man.
Ich vermute mal, der hat seinen Krankenfahrstuhl auffrisiert.
Was ist denn da los?
Weil die fahren ja Schrittgeschwindigkeit, die Dinger. Das ist ja nicht so, dass die damit mit 20 km/h in der Gegend rumschießen.
Hätte halt auch seinen Krankenfahrstuhl genommen und wäre hinterher gefahren.
Ja, jedenfalls sucht jetzt die Polizei nach Hinweisen, beziehungsweise nach dem Fahrer des Krankenfahrstuhls. Und da solltet ihr was.
Gibt es ein amtliches Kennzeichen?
Ich frage mich, Leute, was ist
das? Ja, eine Astschere, also eine kleine Astschere oder so eine 4-Meter-Astschere?
Ich weiß es nicht, wahrscheinlich eine kleine, weil die kann ja gar nicht transportieren. Gell? Also,
und zwei Spanngurte wohlgemerkt.
Und Spanngurte, ja. Also das ist schon mal. Ja, fand ich sehr lustig und ist natürlich für den Geschädigten blöd, aber trotzdem
blöd. Sport vielleicht.
Wäre er nicht so fett wahrscheinlich, könnte er herrennen können. Echt.
Oder hätte er einfach Kolumnenembolie oder wäre einfach Haus aus irgendwie todkrank.
Keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es jetzt schon Krankenfahrstuhlfahrer, die als Diebe auftreten.
Ja, ich habe gehört, dass das so eine richtige Bande sein soll.
Krankenfahrstuhlfahrer.
Gang.
Wahnsinn, echt, ja.
Also passt auf, wenn ihr jemanden im Krankenfahrstuhl. Was ist ein Krankenfahrstuhl, wenn ich fragen darf? Ist das ein vierrädriges Teil, oder?
Ja, so elektrischer, betriebener.
Ja, der, wo vier Räder hat und so einen Lenker vorne, oder?
Vermute ich, ja. Also.
Mit Anhänger, denn zukünftig sind die mit Anhänger unterwegs. Dass wir mehr einladen können.
Jetzt will ich erstmal.
Also lass das Bier nicht mehr vor der Haustür stehen, sonst ist das weg.
Ja, Pech hast gehabt, wenn du wenn du einen Läufer hast, den du beklaust, der wirklich schnell laufen kann. Ja, also.
Ja, oder wie nennt man es? Mensch. Mensch. Ein normaler Mensch. Also wenn ein normaler Mensch da ist, ist halt echt schwierig. Aber wenn du, genau. Ja, du hast ja gesagt, er war fett, aber das ist ja nicht bewiesen.
Sonst hätte er ja hinterher rennen können, ja, eigentlich, weil was fahren denn die Dinger? Die fahren doch ein bisschen mehr als Schrittgeschwindigkeit, oder? Da fahren die vielleicht 10 km/h, 15 km/h vielleicht an.
Ja, gut, aber vielleicht war er auch schon 75 und hat oder 80 und hat seinen Führerschein schon abgegeben gehabt. Und dann,
ja. Der Geschädigte hatte eine faire Chance.
Ja, das stimmt allerdings.
Ja, also, ja. Leider hat er verloren. Mann.
Naja. Wahrscheinlich war es der gar nicht. Wahrscheinlich hat er es einfach nur verlegt.
Naja, gut.
Okay, gut. Ja,
Apropos Krankenfahrstühle. Wir haben ja in Peiting seit über einem Jahr mittlerweile das Peiting-Mobil.
Ja, das ist für alle, die hochgeliebt.
Peiting-Mobil gibt es 2 oder 3 Fahrzeuge, glaube ich. Du weißt es besser.
Genau, ich glaube mittlerweile 2 oder so. Ja.
2 oder 3. Und die fahren eigentlich in Peiting auf Zuruf. Mhm. Ältere Menschen, es war eigentlich davon ausgegangen, ältere Menschen beziehungsweise Menschen, die halt keine Möglichkeiten haben, von A nach B zu kommen, in einem gesetzten Alter, eventuell auch Einkäufe oder auch Krankenfahrten oder ähnliches, Arztfahrten oder irgend sowas zu erledigen. Und da kann man die rufen. Du rufst einfach eine Nummer an, die Handynummer, die ist allen bekannt mittlerweile in Peiting. Problem ist nur, man hat jetzt mittlerweile nicht mehr so 15 Minuten Wartezeiten, sondern man hat jetzt mittlerweile über 1,5 Stunden Wartezeiten zum Teil. Und hat sich jetzt nach Recherche rausgefunden, dass die älteren Leute sagen, ja, die Fahrer geben auch bekannt, dass jetzt zum Beispiel auch die Flüchtlingsheime angesteuert werden und dass dann die Eltern praktisch oder im meisten Fall dann die Mütter die Kinder damit in die Kindergärten und Schulen fahren lassen und auch abholen. Jetzt ist meine Frage, Christian,
das sehe ich total gelassen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es ist ja auch so ein bisschen gedacht als Ersatz des öffentlichen Nahverkehrs.
Ist richtig.
Also ich habe dagegen gestimmt, gegen das Peiting-Mobil. Jetzt nicht wegen den Fahrern, weil die machen echt eine gute Arbeit. Und auch nicht wegen der Grundinstitution, sondern wegen unserer klammen Haushaltssituation und dessen, weil wir ja an anderer Stelle Kindergartengebühren und Kita-Gebühren ziemlich stark erhöhen mussten und auch die Gebühren für Sportstättenbenutzungen um anderweitig wieder sowas zu finanzieren. Und ich halte das, weil das eine für mich wichtiger ist wie das andere, deswegen für schwierig.
Aber Christian, mal ganz jetzt, kurz einzuwenden.
Ich muss das nur immer wieder erwähnen.
Darf ich mal kurz einspringen?
Ich habe ja noch keine angefangen, das war nur die Einleitung.
Ach so, ja gut, dann lass mich einspringen, bevor du richtig loslegst.
Ja, immer gern.
Weil ich mir einfach auch denke, ich finde es ja alles schön und gut. Auch die Flüchtlingsheime kann man ansteuern,
ja, natürlich.
Und Einkauf, alles schön und gut, aber ich sehe den Sinn und Zweck dahinter nicht, dass Müttern praktisch ihre Kinder, jeder in Peiting, jeder Schüler läuft zur Schule oder läuft in Kindergarten, die Mütter begleiten die Kinder in Kindergarten, die Flüchtlingsheime, die wir haben, die sind ja nun wirklich nicht außerhalb der Ortschaften, sondern die sind ja eigentlich mittendrin. Mhm. Man kann doch wie jeder andere normale Bürger auch seine Kinder zumindest dann begleitend zum Kindergarten, bis sie den Weg kennen. Das muss doch nicht jetzt hier tagtäglich passieren.
Ich persönlich habe jetzt nie Peiting Mobil vor den Kindergärten, also ich würde meine Kinder täglich noch nie da stehen sehen, das muss man fairerweise jetzt auch sagen, also ich für meinen Teil, allerdings komme ich immer so spät, dass die alle schon abgegeben sind, deswegen kann ich jetzt wirklich kein objektives Bild diesbezüglich abgeben. An sich bin ich aber der Meinung, dass wenn so etwas zur Verfügung steht, dann ist ja ganz normal, dass das für die gesamte Bevölkerung ist. Es ist nicht nur für die Alten. Die Alten sollen für ihre Krankenfahrten gefälligst ein Taxi rufen und das mit der Krankenkasse abrechnen, wenn sie das können.
Ja und nein.
Wenn sie das nicht können, können sie das ja, ist ein bisschen Schriftkram, ist mir auch klar, ist ein bisschen nervig. Schriftkram nervt mich auch. Und ansonsten sind für mich dann auch für so einen Teil des öffentlichen Nahverkehrs Ältere und Jüngere gleichgestellt. Also und dann haben die gefälligst zu warten.
Also ich Das sehe ich jetzt anders, weil wirklich die Problematik ja ist, dass viele Ältere gar nicht mehr irgendwo hinkommen.
Ja, dann sollen sie ihre Bekannten und Freunde fragen, wie sie es vorher auch gemacht haben.
Ja, die Jüngeren, die sind ja selber in der Arbeit. Aber
ja, aber bisher sind sie auch überall hingekommen.
Das Grundproblem, was ich sehe, dass da eine Regelung, finde ich, herhört, dass zum Beispiel grundsätzlich keine Schüler von der Schule abgeholt werden und nach Hause gefahren werden. Grundsätzlich finde ich das jetzt wirklich nicht gut.
Ja gut, Schüler von der Schule abholen muss jetzt vielleicht
findet aber definitiv statt.
Ja, aber das ist auch
Kindergartenfahrten oder Schulfahrten einfach von den Eltern.
Das ist aber halt auch das Los am Ende von so einem Piting Mobil, wo du offen bewirbst, dass es für jeden zugänglich ist und für Zuruf dann frei ist, ist die Konsequenz, dass sowas dann auch so genutzt wird, stellenweise. In was für einem Ausmaß, weiß ich nicht. Aber das ist halt dann so.
Ich finde, jeder sollte sich mal hinterfragen, ob er jetzt mal...
Das muss er grundsätzlich hinterfragen.
Der mobil ist, gesund ist und der auch laufen kann oder auch mit dem Fahrrad fahren kann, ob man nicht dann doch lieber das Fahrrad nimmt und dann den Vorgang den Älteren lässt, die eigentlich dafür, wo es eigentlich auch wirklich grundsätzlich mal gesehen war, auch wenn es heißt, es für jeden...
Es war vielleicht in dem Projekt der CSU so gesehen, zu sagen, wir befriedigen die älteren Leute, dass sie uns wählen. Die Motivation dahinter kenne ich nicht, aber könnte so gewesen sein. Ist eine Vermutung von mir. Aber an sich steht das ja nicht so drin beim Piting Mobil. Im Piting Mobil steht, ruft's an und wir bringen euch kostenlos überall hin. Im Piting. Und
das steht da dort. Du kannst es ja mal im Gemeinderat mal anbringen.
Nein, werde ich nicht.
Komm aber.
Nein, werde ich aber nicht. Warum denn? Da steht drin. Jeder kann anrufen. Fertig.
Ja, aber dann, dass man halt ein Gesetz oder zumindest mal eine Regelung schafft, die sagt,
die Regelung ist ja da. Jeder darf.
Dass man eine Regelung neu setzt und sagt, also bitte Schulfahrten, Kindergartenfahrten, bitte davon abzusehen, dieses Piting-Mobil zu benutzen.
Warum denn?
Warum nicht? Weil einfach die älteren Menschen...
Nicht mehr wert wie die Jungen.
Ich habe eine ältere Dame getroffen, die sagt, die hat sich beschwert, seit 1,5 Stunden beim Arzt gesessen ist und nicht mehr nach Hause gekommen ist.
Ja, aber die hat doch darum eh nichts vor.
Christian, darum geht's doch gar nicht. Und
das war böse.
Nein, natürlich ist es böse. Aber ich finde, das könnte eine Regelung her, dass einfach Schüler...
Ja, aber die haben daheim wenigstens noch was vor.
Dass Schüler das praktisch nicht benutzen.
Ich glaube, darfst du es überhaupt unter 18 benutzen? Ich glaube, du musst so alt sein, dass du keinen Kindersitz mehr brauchst.
Genau.
So ist, glaube ich, die Regelung. Und das ist ja beim öffentlichen Nahverkehr.
Irgendwann rufen die Erstklässler an und dann lassen sie nach Hause fahren, weil die haben alle Handys dabei.
Die Krux ist ja, dass da muss man an der Stelle wissen, auch juristisch gesehen, dass Peiting da auch Förderungen bekommen hat und potenziell vielleicht auch wieder bekommt, weil es als Innovation des öffentlichen Nahverkehrs gesehen wird. Und der öffentliche Nahverkehr ist halt dann für alle auch zugänglich.
Ja, aber vielleicht sollte man da doch eine Regelung schaffen, weil ich finde einfach, wir sind früher auch immer in die Schulen gelaufen oder wir haben auch unsere Kinder in den Kindergarten gebracht mit Fahrrad oder mit zu Fuß. Aber das muss nicht sein, Christian.
Es muss ganz vieles nicht sein. Es muss auch nicht sein, dass man die Kinder in die Schule fährt mit seinem eigenen PKW. Das muss auch nicht sein. Da muss sich auch genauso derjenige, der sich hier hinterfragt, muss sich an der anderen Stelle natürlich auch hinterfragen. Und somit, da die Leute das mit dem eigenen PKW machen, in der gleichen Kritik kann man das andere vielleicht auch sehen. Das sehe ich schon so. Weil es nicht sein muss, tatsächlich. Es muss an sich nicht sein.
Aber es steht jedem zur Verfügung. Aber ich finde, das muss nicht sein, Punkt. Und da muss man einfach auch mal überlegen, ob man da eine Regelung schafft, dass man sagt, okay, wenn da ein Kind anruft, sagt sie, nö.
Nee, aber das geht, kann ich mir vorstellen, aufgrund eben der Förderung nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich, wenn das so weitergeht und sich das manifestiert und in irgendwelche Zahlen fassen
lässt. Es hat sich manifestiert.
Ja, genau. Also wenn sich's weiter manifestiert und so bleibt und vielleicht stärker wird, dann kann ich mir vorstellen, dass man da noch weitere Autos anschaffen muss, um die Wartezeit nach unten zu bringen.
Oh ja.
Und der Steuerzahler muss halt dann einfach mehr Geld in die Hand nehmen. Ich werde dann auch wieder dagegen stimmen.
Wenn die Kindergartengebühren wieder erhöht.
Ich wollte gerade sagen, da können wir aber einfach wieder die Kindergartengebühren erhöhen und dann kann man dann einfach wieder vielleicht bei den Sporteinrichtungen ein bisschen was rausziehen oder andere Maßnahmen vielleicht nicht durchführen, weil wir dieses Projekt machen wollen. Das ist was in der Systematik, in der systematischen Anlegung von so einer kostenlosen Einrichtung, glaube ich, der natürliche Verlauf ist.
Da gebe ich dir recht, aber wie gesagt.
Bitte, ich habe aber mit einem Taxifahrer gesprochen. Ich habe mit einem Taxifahrer gesprochen, der hat mir eine Ziffer genannt, die ihm jetzt flöten gegangen ist, seit das Piting Mobil da ist. Und das war ein sechsstelliger Betrag.
Ich kenne Taxifahrer, die auch ganz viele Krankenfahrten zum Beispiel auch nach Weilheim machen zu den speziellen Ärzten, die natürlich dann auch von der Krankenkasse das Geld wieder zurückbekommen, ja. Ist ganz klar. Bei uns gibt es auch einen Peitinger Fahrer, Taxifahrer, der wirklich sagt, er hat davon gar nichts gespürt. Der sagt, das ist halt einfach.
Ich habe mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, das ist ein sechsstelliger Betrag, das ist, wo ihm jetzt flöten gegangen ist in der Zeit. Also das ist, aber das war die politische Entscheidung und ich nehme mit der gewissen, wie nennt man das denn, mit der gewissen Lässigfähigkeit zur Kenntnis. Während ich mir gerade eine Zigarette drehe, wohl gemerkt.
Wir müssen noch zu was Traurigem schauen, Christian. Ja, das war jetzt nicht auf den Betrag, aber wir müssen nach Monau schauen. Das war wirklich schlimm, was da passiert ist. Ein Doppelmord eines Deutsch-Russen an zwei Ukrainern, die vor dem Supermarkt erstochen worden sind.
Sie kannten sich wohl wahnsinnig. Also
die zwei Ukrainer waren Soldaten, die die wurden erst mitversorgt im UKM und waren jetzt sozusagen auf einer Anschlussheilbehandlung.
So Reha oder was Reha, das war.
Genau. Anschlussheilbehandlung praktisch in Deutschland. Und die kannten sich. Es hat geheißen, es war sehr viel Alkohol im Spiel bei den dreien, also bei allen dreien. Ja. Und der Mörder war auch schon bekannt. Der lebt in einer gemeindlichen Wohnung.
Also im Endeffekt heißt es dann, dass er wahrscheinlich obdachlos ist, keine Stelle hat, wo er wohnen kann und die Gemeinde muss ja immer den Obdachlosen was zur Verfügung stellen. Kann ich es mir vorstellen.
Kann ich jetzt nicht sagen.
Oder wenn du sagst gemeindlich oder
schon, die lebt schon viele Jahre in
oder vielleicht bei einer Genossenschaft. Okay, egal.
Aber die kannten sich und ist natürlich hochdramatisch und sehr traurig.
Ja, unabhängig der Herkunft und, von Täter und aber auch Opfer, sind da zwei Menschen erstochen worden. Das ist eben wahnsinnig bitter.
Und es ist jetzt sozusagen fast schon Pilgerstätte entstanden in Murnau. Ganz viele Menschen gehen dahin, legen Blumen nieder und also hochdramatisch, was sich da abgespielt hat. Und
das Motiv ist immer noch nicht bekannt. Zuerst hat es geheißen, wohl kein politischer Hintergrund. Jetzt heißt es, kann nicht mehr ausgeschlossen werden.
Ja. International hat es natürlich jetzt auch große Wellen geschlagen.
Ja.
Halleluja. Also, bedeutet das, dass da so eine Konflikte Russland und Ukraine jetzt auch in Deutschland ausgetragen werden? Oder?
Grundsätzlich ja mit Sicherheit. Also grundsätzlich werden ja auch die Konflikte, wie wir ja auch sehen, von Israel und Gaza, werden ja auch bei uns ausgetragen. Das merkst du ja auch, dass das auch unsere Gesellschaft hier bei uns auf dem Land nicht in dieser Form, also wir kriegen es nicht so stark mit, aber in den Städten ist es ja, was ich mitbekomme, schon massiv, was da auch nach Deutschland getragen wird von diesem Konflikt. Und auch dieser Konflikt zwischen Russland, Deutschen, zwischen Russen und je nachdem, wie die dann auch denken, gibt es auch unterschiedliche und Ukrainern und auch unterschiedlich, wie die dann denken, wird das ausgetragen. Das wird uns auch treffen und das hat meiner Kenntnis das Innenministerium auch auf dem Schirm, aber das kann wahrscheinlich nicht vor jedem Supermarkt stehen.
Gott sei Dank wurde der Täter gefasst und
unser Beileid geht natürlich an die Hinterbliebenen.
Absolut.
Das ist sehr, sehr, wie gesagt, sehr, sehr bitter. Da fehlen einem auch tatsächlich auch die Worte.
Absolut. Okay.
Lass uns zu was noch unerfreulicher, das gibt es nicht. Wir müssen aus dem Thema raus. Harter Cut. Wir schauen zu unseren Rentnerinnen und Rentnern, Patrick.
Richtig.
Das ist wichtig. Und zwar nicht zu denen, die wo mit so einem Rollstuhl umeinander fahren, mit so einem elektrischen, sondern zu denen, die noch Auto fahren.
Richtig, Führerschein. Wir müssen zum Führerschein schauen. Und das ist, da haben wir jetzt zwei Themen, die jetzt wir gleichzeitig abarbeiten können, weil ich das total lustig finde. Und zwar ging es darum, es gab eine Umfrage zu einem Test, sagt man da so, oder? Einfach einen, wie soll ich das nennen? Ein Umfrageergebnis zur Führerschein-Testpflicht für Rentner, so muss ich es nennen.
Also wir hatten im Podcast ja schon mal darauf hingewiesen, auch unsere Meinung zum Besten gegeben, was das auf EU-Ebene ja geplant ist, dass ältere Leute ab 70 oder was es war, dann Gesundheitschecks machen sollten.
Genau, die EU hat das ja schon abgelehnt gehabt, genau. Und gesagt, machen sie nicht. Jetzt kam natürlich von Deutschland nochmal aus eine Umfrage von YouGov. Hat übrigens der Autozulieferer Continental hat das natürlich nicht, sondern hat das in Auftrag gegeben.
Und man muss es immer wissen, wer solche Umfragen in Auftrag gibt, weil da ja gewisses Interesse dahinter steht. Dann immer Blödsinn, wenn was oder schlecht, wenn was anderes rauskommt, wie man dann will.
Und die Frage war, verpflichtende Führerschein-Gesundheitstest für Rentner, Senioren. Und die Umfrage war wirklich verblüffend. Insgesamt wurden 64% gaben an, medizinische Untersuchungen im Hinblick auf die Fahrtauglichkeit für sinnvoll zu halten. Und etwas weniger, aber dennoch über die Hälfte, 53% der Befragten, sprachen sich außerdem dafür aus, bei Senioren und Rentnern ab 70 die Gültigkeit des Führerscheins an solchen Tests zu knüpfen. Fand ich auch sehr interessant.
Also ab 70 eine Prüfung.
Zack. Genau. Und dabei sollten die Abstände zwischen den Gesundheitschecks nicht allzu lange ausfallen. Und 49% sprachen sich dafür aus, maximal nach 2 Jahren wieder einen Test machen zu müssen.
Genau. Wir hatten im Podcast schon mal gesagt, dass die Kosten dafür natürlich deutlich sehr, sehr niedrig sein sollten.
Genau. Und es zeigte sich aber auch, die regelmäßigen Gesundheitschecks waren vor allem bei den jüngsten Gruppen der Befragten gewünscht. Ganze 75% der 18- bis 29-Jährigen fanden regelmäßige Gesundheitschecks sinnvoll. Anders sieht es bei den 70-Jährigen aus.
Fanden die das nicht so toll, oder?
Rund die Hälfte der Befragten sprachen sich nun für solche Tests aus, solange sie nicht Voraussetzung für die Verlängerung der Fahrerlaubnis sind.
Also Test ja, aber ja, genau. Wenn wir schlecht sind, dann fahren wir trotzdem weiter. Und genau. Wenn wir nichts mehr sehen, egal. Wenn wir nichts mehr hören, egal. Genau. Wenn wir Reaktionsfähigkeit von einem Murmeltier haben, wobei die echt schnell sind, was sind so langsame Tiere,
Faultiere.
Faultier, danke.
So.
Und eine Befristung.
Stellen wir das zur Kenntnis, aber egal.
Ja, ist egal.
Genau. Also ist egal.
Aber wir wissen es dann.
Und eine Befristung der Fahrerlaubnis ab dem 70. Geburtstag mit Gesundheitsprüfung. Vor jeder Verlängerung lehnten die Befragten der betroffenen Altersgruppen dagegen zu 73% ab. Also ist ja auch schon mal. Während von den 18- bis 29-Jährigen 71% die Idee unterstützen.
Ja.
Das finde ich halt total lustig, eigentlich, dass das...
Ja, die sorgen sich halt um ihre Sicherheit im Straßenverkehr. Das muss man ja an der Stelle auch sagen. Die haben halt einfach keinen Bock, dass Leute in den Supermarkt fahren, wie in Jongau, in den Netto oder was es war, nur weil sie Gas und Bremse verwechseln.
Ja, es ist so.
Oder über den Kreisverkehr schießen, weil auch in Jongau, weil sie... Keine Ahnung, Gas und Bremse verwechseln oder der Kreisverkehr vor 30 Jahren einfach noch nicht da war.
Oder in den Netto.
Genau, ne? Habe ich gerade gesagt.
Also okay. Das fand ich auch dramatisch.
Gell? Hab ich doch gesagt, Gas und Bremse und Rückwärtsgang, weil Wechsel. Zack, rein. Rein in den Backstube. Direkt. 2 Brezen bitte.
Ja.
Also.
Also wie siehst du das jetzt nochmal, dass man das nochmal kurz, ich fang du an.
Nein, also es macht ab einem gewissen, wie beim LKW auch, LKW ist glaube ich 50, aber das ist für PKW zu früh, ab 70 macht es aus meiner Sicht durchaus Sinn, Gesundheitstests zu machen, Reaktionstest, C-Test, einfach um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.
Absolut.
Schlicht und ergreifend. Und es gibt genügend Vorfälle, die das belegen, dass das anscheinend wohl notwendig ist. Er sollte keine wirtschaftlichen Auswirkungen bei den Personen hervorrufen. Das heißt, er sollte günstig sein, nicht, dass Leute irgendwie aus ökonomischen Gründen dann sagen, okay, sie können sich das nicht mehr leisten und geben deshalb ihren Führerschein ab. Er sollte günstig sein, aber er kann auch von mir aus quersubventioniert sein. Das refinanziert sich alles aus der Versicherungswirtschaft aus meiner Sicht und somit sinnvoll.
Absolut, sehe ich auch so. Da sollte man echt drüber nachdenken. Das ist wirklich ein Thema.
Der Sicherheit des Straßenverkehrs.
Ja, selbstverständlich.
Aber jetzt hast du noch ein anderes Thema, das wo du damit verknüpfen wolltest.
Ja, das finde ich total witzig. Es gibt einen, ich muss mal kurz zum Beispiel herholen, es gibt eine ARD-Sendung, ein ARD-Sender heißt Puls.
Ja, vom BR.
Vom BR, genau.
Und BR.
Puls hat sozusagen eine Dokumentation gestartet, Dokumentationsreihe zur Legalisierung, also nach der Legalisierung von Cannabis, wie man Cannabis anbaut.
Das macht ja Sinn.
So, da war jetzt praktisch der, der das Ganze getestet hat, sagt selber, er raucht ab und zu mal und will es jetzt mal ausprobieren, was dazu nötig ist und was er dazu braucht, um sozusagen selbst anzubauen. Das geht los von so einem kleinen Aufstellschrankchen mit Stoffbezug, dann braucht man die richtigen Lampen dazu und er erklärt auch, wie man die Samen großzieht erstmal, so, so ein Wattepad rein mit Wasser und, genau, und allem, alles, was dazugehört.
Wie man halt auch Tomatenpflanzen anbaut, oder?
Genau.
Der Unterschied ist halt nicht so groß, muss man fairerweise sagen. Habe ich gehört.
Und sozusagen die komplette Anbauanleitung, Teil 1, ist auf YouTube verfügbar. Das heißt, ich baue Gras an. Ja, wenn man das sucht, ich baue Gras an Puls, kann man sich das mal anschauen. Und im Vorfeld.
Noch.
Moment, im Vorfeld hat aber Puls dazu gesagt, diese Anbauanleitung richtet sich ab 18-Jährige, weil ab 18 ist ja praktisch das Ganze erst erlaubt. Zum Preislichen hat er gesagt, ungefähr 400 Euro muss man investieren, gell, um halt eine vernünftige Hochzucht zu garantieren, dass das halt funktioniert. Interessanterweise kam dann auch raus, dass Pineapple Express ist übrigens der beliebteste Samen, den man dafür hernehmen kann. Man muss wissen, in Deutschland darf man noch keine Samen kaufen, aber man darf sie einführen. Das heißt, man müsste erstmal nach Österreich fahren, genau, weil da ist es erlaubt, sich dann sozusagen in den Growing Shops praktisch sich mit den richtigen Samen eindecken und dann kann man nach dieser Anleitung vorgehen, genau, wie das ist. So, aber dabei bleibt es jetzt nicht nur. Jetzt kommt natürlich sofort die CSU.
Und die sagt mal was.
Ja, und die CSU sagt ganz klar, Leute, so geht es nicht. Wir unterstützen das Ganze nicht und der Beitrag solle gefälligst, man darf vergessen, CSU ist ja sozusagen der Haussender der CSU, ist ja die ARD beziehungsweise der BR. Ja. Gell? Und die wollen jetzt, dass man dieses Video löscht.
Sie sitzen ja. Die Verknüpfung zwischen Öffentlich-Rechtlichen und Politik darf man ja auch immer nicht unterschätzen, weil ja die Politik auch immer in den Rundfunkbeiräten sitzt, die dann auch wieder Intendanten und solches Zeug besetzen.
Genau.
Also es ist schon eine Verbindung da zwischen öffentlich-rechtlichen Sendern und Politik. Das ist oft sehr interessant.
So, jetzt sagt natürlich der BR ganz klar, also das Video ist selbstverständlich keine Anleitung zum Drogenanbau im Kinderzimmer, so wie es die CSU gesagt hat. Und für eine Löschung sehen wir keinerlei Veranlassung. Begründung: Dass Erwachsene in Deutschland legal Cannabis anbauen, besitzt und konsumieren können, ist ein Paradigmenwechsel. Gerade die Zielgruppe zwischen 16 und 25 hat dazu sehr viele Fragen in den Filmen. Und der Film 18, ist dafür 18 und 25, genau.
Schon. Genau. Und ja, muss man dich korrigieren, nicht, dass du ja gleich wieder ins Jugendstrafrecht fällst.
Und der Film sei informativ, sachlich und ausgewogen und beantwortet dabei auch
alle Fragen zur jetzigen rechtlichen Situation, genau, in Deutschland. Genau. Und die CSU versucht hier auf perfide Art Einfluss auf öffentlich-rechtliche Sender zu nehmen, was schon wieder mal interessant ist.
Genau. Dazu sagen sie auch noch, dass sie mit den Falschinformationen aufräumen, dass Cannabis eine Einstiegsdroge sei. Ja, also das wollen sie damit auch widerlegen. Gell?
Genau.
Und klar, sie sagen auch, gesundheitliche Risiken durch Rauchen, irgendwas sind immer gegeben, das ist ganz klar.
Völlig richtig.
Alkohol ist ja auch, das ist ja die Einstiegsdroge eigentlich Nummer eins. Gell?
Das ist zum Wohle, Patrick.
Salut, genau. So. Jetzt kommt die Begründung auch noch der CSU. Das fand
Darf ich gerade sagen, dass ich heute vom Erdinger Brauhaus ein Helles trinke.
Ein was?
Ein Helles vom Erdinger Brauhaus.
Ah ja, sehr schön. Genau. Das heißt jetzt für dich, für uns?
Na, ich wollte es nur mit der Einstiegsdroge ein bisschen hervorheben.
Naja, was ich jetzt noch wichtig finde, dazu zu sagen, ist, dass jetzt die CSU kommt, beziehungsweise Volker Wissing verweist ja auf die Empfehlung der selbst eingesetzten Expertenkommission auf die Entscheidung, die über die Höhe der THC-Grenze im Straßenverkehr.
Dazu darf ich aufklären, das ist der Grenzwert des Marihuanas, das wo man halt noch im Blut haben darf, der war bisher bei 1,0, welcher fast nicht einzuhalten ist, nicht einzuhalten ist für jemanden, der wo gelegentlich mal was raucht, und der soll jetzt erhöht werden auf 3,5, was auch nicht wirklich hoch ist geblendet, da liegt er bei 5, um einfach das auch dem Rechenschaft zu tragen, was jetzt im Bundestag beschlossen wurde.
Genau. Jetzt müssen wir dazu sagen, wie steht jetzt das Verhältnis zwischen dem einen Artikel und dem anderen? Ganz einfach. Wir haben erst einmal das Anbauen, ja, für sich und das Rauchen, so wie beim Alkohol, 0,5 Grenze. Jetzt kommt natürlich dann die Gegenmeinung und sagt, okay, im Straßenverkehr müssen wir unbedingt aufpassen, ja, und wir müssen unsere Kinder schützen. Und dazu sagt jetzt dann die CSU,
ich muss auch schon lachen im Geiste. Ja, aber
besonders besorgt über die geplante THC-Anhebung, ja, ist jetzt die Seniorenunion. Die Ruheständler haben Angst vor bekifften Autofahrern auf den Straßen. Die Senioren starten jetzt eine Petition gegen die Erhöhung des Grenzwertes. Was macht jetzt, also jetzt gehen wir wieder zurück zum alten Thema.
Ja, aber die Senioren, die sind ja dann
Führerscheintest.
Theoretisch gar nicht mal auf der Straße.
Ja, eben.
Was haben sie denn?
Und der Bundesvorsitzende Dr. Fred Holger Ludwig, 78 Jahre alt,
sagt, der hat eh keinen Führerschein mehr, wenn er seinen Reaktionstest mal machen muss.
Ja, eben. Und der sagt, der Staat hat die Aufgabe, im Straßenverkehr alle Verkehrsteilnehmer zu schützen. Als Mediziner sei er erschüttert über die Drogenpolitik der Ampel. So Ludwig, wir wollen, dass sich Familien, Kinder und Senioren wieder sicher bewegen können.
Patrick, der Staat hat die Aufgabe, die Sicherheit von Senioren, Kindern, Jugendlichen und allen zu schützen und gefälligst bei Senioren
absolut
dann einen Reaktionstest und einen Sehtest zu machen, damit wir uns alle wieder sicher fühlen.
Herrlich.
Ist aber klar.
Ja, natürlich.
Also was hat er denn?
Wenn man sich anschaut, wie viel Verkehrstote es gab durch bekiffte Autofahrer, beziehungsweise wie viele Unfälle sie verursacht haben. Ich glaube, liegt das Verhältnis zu dem, was Senioren im Straßenverkehr anstellen, wesentlich niedriger, beziehungsweise fast nicht messbar.
Ja, oder weil, eigentlich weil die Bekifften nämlich ihren Autoschlüssel schon gar nicht mehr finden.
Und die fahren wesentlich langsamer, wenn dann. Und ja, hören schöne Musik.
Die Musik reißt aber auch raus.
Und sie trinken nur Wasser.
Ja, ja,
und oder Säfte. Keine Ahnung, was sie trinken.
Also eins ganz,
ich finde es wirklich lächerlich, dass die CSU jetzt die Seniorenunion vorschickt als Begründung.
Das ist ja fast wie die Abo-Tanzgruppe von damals. Wobei die Abo-Tanzgruppe ist die Kampfeinheit der SPD, also vom Grundsatz politischen her. Aber
wenn man das zwei zusammennimmt, finde ich das hochinteressant. Und vor allem ein 78-Jähriger, oder der Dr. Holger Ludwig, wird wahrscheinlich eh nicht mehr fahrfähig sein. Von daher.
Schon allein, bis er seinen Namen ausgeschrieben hat, dauert es 2 Jahre.
Ich finde es sicherer, wenn wir wieder zurückkommen und wir dafür sorgen, dass die Senioren Eignungstests machen oder Tauglichkeitstests machen, als den Bekifften, wie gesagt, hier nachzusagen.
Die sind ja auch nicht mehr
verantwortlich.
Fairerweise muss man sagen, bei 3,5 bist du ja dann auch nicht mehr bekifft. Das ist ja.
Bis 3,5 entspricht übrigens einem 12-stündigen, wie sagt man, eine
Abstinenz.
Eine
12-stündigen Abstinenz. Und das muss man ja auch wissen. Also der ist ja nicht mehr bekifft. Das ist einfach Stand der Dinge und da darf man auch ruhig anpassen. Und die Seniorenunion soll am Weihnachtsmarkt ihre Plätzle backen und dann, dann ist aber auch gut. Und die Plätzchen sind aber auch hervorragend und da kann ich auch eine Empfehlung zum Beispiel für den Peitinger Weihnachtsmarkt aussprechen. Da ist die Seniorenunion nämlich auch immer und da kann man durchaus mal vernünftige Plätzchen kaufen. Ich glaube, die haben Plätzchen, genau. Und das machen die gut.
Ja. Gott sei Dank ist jetzt nicht Weihnachten. Also.
Ich sag's ja nur. Also da kann man dann auch mal hingehen. Man kann auch zum Ferienprogrammstand, da gibt's auch wunderbare VerkäuferInnen, kann man auch Plätzchen kaufen. Und das Ferienprogramm veranstaltet am Samstag, diesen Samstag, einen Kinderflohmarkt.
Ah, interessant.
Wo ich gerade in der Vorbereitung bin, Patrick.
Ach so,
jetzt. Ich bin gerade in der Vorbereitung klar zu diesem Kinderflohmarkt, die braucht Käufer. Ich will jetzt diesen Podcast nutzen, damit möglichst viele Leute kommen und mir meinen Kindergraffel abkaufen, das ich nicht mehr brauchen kann. Bitte kommt an diesem verdammten Samstag zu diesem Kinderflohmarkt bei schönem Wetter Birkenried an der Dreifachturnhalle und kauft's dem anderen Leuten, braucht sie ja alles nichts abkaufen. Aber meinen Schund, den ich nicht mehr brauchen kann.
Den du jetzt seit Monaten aussortiert hast.
Ja. Den kann man mir dann gegen möglichst viel Geld abkaufen.
Okay. Christian, wir müssen ein Häusel weiterschauen.
Das war doch jetzt Werbung.
Das war super Werbung. Werbung Ende.
Werbung Ende. Genau, sehr gut.
Ein Durchbruch ist gelungen, Christian. Und zwar, wenn wir mal auf den schwarzen Hautkrebs schauen. Es gibt im Jahr 325.000 Menschen.
Was ist denn das für ein Themenwechsel, Patrick?
Das ich muss jetzt
vom Peitinger Ferienprogramm zum schwarzen Hautkrebs.
Du warst beim Ferienprogramm.
Aber du kannst gleich, du kannst sehr froh sein, dass der Themenwechsel nicht von der Seniorenunion zum schwarzen Hautkrebs ging.
Den hatte ich ursprünglich geplant, aber du hast jetzt mit unterm Ferienprogramm wieder reingehauen.
Ja,
ich verstehe schon. Also, pro Jahr erkranken ungefähr 325.000 Menschen an schwarzen Hautkrebs, der bei 57.000 Menschen meist tödlich verläuft. Oder 57.000 Menschen sterben daran. Und vor einem Jahr hat Moderna, kennt man noch,
ja,
Corona-Zeiten, die auch den mRNA-Impfstoff mitentwickelt haben. BioNTech forscht ja auch schon an einem Krebsimpfstoff.
Ist Moderna nicht gerade kurz vor der Pleite gestanden?
Ja, ich glaube schon. Ja,
Das ist Amerika, Moderna sind Amerikaner.
Ja, genau. Ja, okay. BioNTech ist ja auch ein Misch aus Deutschland und Amerika. Ja, also, und wie gesagt, es ist ein Durchbruch gelungen. Man hat letztes Jahr 156 Probanden gehabt, denen man praktisch diesen Impfstoff gespritzt hat. Erfolgreich. Man konnte bei 55% konnte man den Wachstum hemmen. Ja, also das ist schon mal sehr gut. Jetzt hat man da noch ein bisschen rumgeforscht und hat jetzt einen Impfstoff auf den Markt gebracht, der dafür sorgt, dass der Krebs praktisch durch diesen Impfstoff eine eigene Bauanleitung zum Zerstören des Krebs baut, fördert.
Was ich gut finde, ist dieser Individualismus.
Ganz genau.
Nicht eine pauschale Impfung für irgendjemanden, der wenn man halt mal gerade eine Pandemie läuft und jeder Angst hat und jetzt muss jeder sich den gleichen Rotz impfen, aus meiner Perspektive.
Aber
sondern dass die das untersuchen und aufgrund dessen einen hochindividuellen Impfstoff herstellen. Genau. Das ist etwas, was ich sehr, sehr interessant finde.
Du darfst aber nicht vergessen, dass der mRNA-Impfstoff ja auch bei Corona nichts anderes gemacht hat, als dem Körper eine Bauanleitung zu schicken, wie er den Coronavirus zerstören kann. Und ähnlich machen sie es jetzt auch beim Krebs, nur mit dem einen Unterschied, dass jetzt dein schwarzer Hautkrebs rausgeschnitten wird, ein Stück, geht dann ins Labor und aufgrund dieser Analyse mit DNA, alles dazu kommt, wird aufgrund dieses individuellen Hautkrebstypen, den du dann hast, wird dann sozusagen ein Impfstoff erstellt, der deinem Körper dann sagt, kämpf dagegen, zerstör ihn, mach ihn kaputt.
Weißt du, was wir auch einen Impfstoff bräuchten?
Für was?
Für dieses braune Gesochse.
Ah, ich weiß nicht, ob es da Impfstoff gibt,
Christian. Für dieses braune Gesochse, wenn man das mal rausschneiden könnte. Ich meine, jetzt haben sie wenigstens ein paar Anträge abgelehnt, Patrick.
Ja.
Aber wenn man da mal auch irgendwie so einen Impfstoff haben könnte, wo man sagen könnte, okay, mal so ein nationalsozialistisches Gedankengut.
Ja.
An was für einem Minderwertigkeitskomplex bei dir liegt es denn?
Ja, eben.
An was für einer Eierlosigkeit und an was für einer nicht vorhandenen Selbstliebe liegt es eigentlich oder Selbsthass vielleicht sogar, dass du so menschenverachtend sein musst.
Vielleicht zu viel Selbstliebe kann auch sein.
Nein, das ist simulierte Selbstliebe. Im Endeffekt ist es einfach nur eine Vermengung von Dummheit und nicht vorhandener Selbststärke. Das ist, glaube ich, so die Analyse. Weil ich will darauf hinaus, dass ein Haufen Anträge von der AfD abgelehnt wurden.
Genau. Und zwar im Streit der AfD gegen den Verfassungsschutz hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht im Berufungsverfahren rund 470 Beweisanträge der Partei der AfD erstmal abgelehnt. Wir hatten vor Monaten schon mal darüber gesprochen, dass
die AfD blockiert. AfD blockiert mit diesen ganzen Anträgen unsere Justiz und jetzt sind nochmal 470 abgeschmettert worden. Wunderbar. Sie haben sie herausgeschnitten und für blödsinnig erklärt.
Genau, zur Begründung gab der Richter zugute, dass die Anträge zum Teil unerheblich und würden keine Beweise erbringen. Zum Teil seien die keine greifbaren Anhaltspunkte zu erkennen und die AfD habe die Beweisanträge nur zum Ausspähen der Prozessstrategie gestellt. Andere Anträge seien reine Ausforschungsanträge gegen den Verfassungsschutz zu verstehen und damit abzulehnen. Punkt.
Ja, weg. Ja. Das bedeutet, unsere Justiz funktioniert zumindest bei 470 Anträgen noch ganz vernünftig.
Ja, was auch den Richter ausmacht, gell, der da wirklich klar drüber nachdenkt und sich da Gedanken drüber macht und dann weil das Ding einfach mal abschmettert, ja,
genau,
raus, weg, tschüss,
klar, und das war's. Genau, der muss jetzt mit seinem Prozess weiterkommen und das ist durchaus vernünftig. Genau. ich funktioniert von Haus aus ein sehr gutes Gefühl unserer Justiz gegenüber.
Ja, muss man ganz klar sagen. Also,
ist wirklich so. Bin ich an sich eigentlich schon ein Freund.
Nee, machen Sie gut. Also da lassen Sie sich nicht lumpen und schon gar nicht.
Aber auch schon mal verloren, aber auch schon mal gewonnen. Aber so an sich kann man es dann schon auch immer so ein bisschen verstehen. So.
Genau. Wir müssen mal zur Ukraine schauen. Wir haben schon lange nicht mehr so über die Ukraine eigentlich so gesprochen, was da so passiert. Und wir kriegen jetzt alle mit, dass es verschiedene Einbrüche gab Russlands, dass zu wenig
Einbrüche Waffen, kann man ja unterschiedlich, je nachdem, ich komme später noch aufs deutsche Abitur, Einbrüche nicht von Russland für die russische Front, sondern Einbrüche auf ukrainischem Gebiet.
Ja,
eine also Frontlinie. Für alle Abiturienten, das Wort Einbruch kann man unterschiedlich interpretieren. Wenn ihr nicht in der Lage seid, verdammt nochmal schon ein Gedicht zu interpretieren, ich komme dann später nochmal drauf, dann solltet ihr vielleicht auch kein Abitur machen oder einfach mal mehr lesen. TikTok auf die Seite legen, Insta, Fernseher und einfach mehr lesen. So, aber das war nur der Cliffhanger für später.
Und es gab natürlich auch wieder massive Kritik von allen Seiten. Auch europäische Staaten wurden kritisiert, wie heute jetzt der NATO-Generalsekretär
Stoltenberg
gesagt hat, dass die versprochenen Hilfen Europas einfach nicht geliefert werden.
Stoltenberg ist auch ein guter Name.
Absolut.
Stoltenberg hat was von irgendwie revolutionär aus der NS-Zeit.
Und während, Herr Christian, die Unterstützung für die Ukrainer zur Verteidigung gegen Russland weiter anläuft, hat der ehemalige britische Verteidigungsminister Ben Wallace den Bundeskanzler Olaf Scholz erneut Führungsschwäche vorgeworfen. Er sagt, er ist der falsche Mann am falschen Platz zur falschen Zeit und er trifft damit den Nagel absolut. Ja,
für dich trifft er auf den Kopf, für mich nicht.
Auf den Kopf, gell?
Christian, er ist Brite, kehr vor deiner eigenen Haustür und warum wirfst du immer anderen Leuten was vor, die mehr liefern wie du? Was ist das Problem? Kümmer dich um dein Land. Ihr seid aus der EU ausgetreten, ihr Flippos. Was willst du mir mit Zusammenhalt erklären, du Brite?
Ja, soll er machen.
Ist bei mir durch, hat sämtliche moralische Wirkungskraft verloren. Sorry. Wärt ihr mal in der EU geblieben, hätten wir ja jetzt mal irgendwie, aber nein, ihr Abspalter meint jetzt uns belehren zu müssen, wer unser Kanzler zu sein hat. Nein, macht es nicht.
Ja, aber er trifft damit den Nagel auf den Kopf.
Ja, nur weil er bei dir jetzt.
Sehr viele Deutsche denken sich das Gleiche.
Machen Sie nicht, Patrick, das unterstellst du jetzt ihnen. Das ist nicht.
Aber wir müssen nochmal aufs Gesamt-Ukraine-Management schauen, Christian. Wir haben Durchbrüche. Russland bombardiert massiv die Städte. Was der Russe nicht bekommen kann, macht er kaputt. Kharkiv steht davor, angegriffen zu werden. Die Russen machen das jetzt ganz geschickt. Sie brechen durch die Front durch im Osten und dadurch muss die Ukraine jetzt massiv Material und Menschen darunter versetzen, die sie eigentlich gar nicht haben. Kharkiv wird bombardiert. Man vermutet, dass da eine Sommeroffensive kommt im Juni, Juli, die wahrscheinlich auf Kharkiv zugeht. Die Ukraine kann nicht mehr so reagieren, wie sie es früher konnte. Das heißt, entweder konzentrieren sie sich auf Kharkiv, dass die Stadt nicht eingenommen wird, oder sie lassen den Durchbruch im Süden zu oder im Osten zu. Es wird auch das Personalmanagement von Zelensky kritisiert, massivst kritisiert, dass er viel zu spät oder
zu lang einberuft.
Einberufung zu spät einberuft, praktisch, beziehungsweise Nachmusterungen oder halt auch die. Das Problem ist, wenn du jetzt an die Front schaust, du siehst ja keine jungen Leute. Das sind ja nur alles so die Mit-40er, die praktisch da die Stellung halten und versuchen, den Angriff entgegenzuwehren. Es gibt
Patrick, das ist aber das, was ich in diesem Podcast dir
15% der Menschen, die es sind bis 15% der Menschen, die Wehrpflicht oder die kämpfen könnten, sind eigentlich nur eingezogen worden. Ja?
Ihr habt gesagt, dass Russland aufgrund der Masse unendlich oder sehr, sehr viele Leute mehr hat wie die Ukraine. Und ich habe dir gesagt, dass die Ukraine ein Personalproblem hat. Dann hast du mir noch in diesem Podcast gesagt, vor 2 Monaten, die Ukraine hat kein Personalproblem.
Hat sie auch nicht.
Ja, hat sie aber doch.
Wenn sie rechtzeitig einziehen
könnten. Ja, aber hat sie ja nicht.
Aber damit gehört ja der Westen auch dazu.
Nein, der Westen gehört bei der Personalstrategie der Ukraine eben nicht dazu, weil das Ukrainer-Ding ist.
Ja gut, aber die gehören schon dazu, weil
es war damals das Klitschko-Interview, falls du dich erinnerst.
Hätten sie früher geliefert und vor allem gleich mehr geliefert, wärst du zur Situation jetzt gar nicht gekommen. Dann wären wahrscheinlich auch weniger Ukrainer gestorben. Die ausbilden können, ja. Das Problem ist jetzt so, es werden jetzt Waffen geliefert, Waffensysteme geliefert, Munition geliefert, aber die es bedienen können und die Leute früher geschult haben daran, sind entweder selber tot, sind verletzt, verwundet und können halt nicht mehr ausbilden.
Genau, aber dass es mit der Waffenlieferung so hinausgeht, war für mich offensichtlich und dass da was kommt, ist auch verständlich.
Wieso war
das aber
offensichtlich?
Ja, weil wir doch vor allem die amerikanischen Waffenlieferungen mit dem Kongress und dem Repräsentantenhaus, vor allem dem Repräsentantenhaus, auf dem Schirm hatten, auch mit Trump und ja, der Mehrheit der Republikaner.
Würde Europa das Versprochene liefern, wäre es wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen, Christian.
Aber wir wissen auch, wie weit die Waffenschmiede in Europa angefahren ist.
Was machen wir denn jetzt?
Ich will ja nur darauf hinaus, dass ich durchaus recht hatte mit meiner Analyse damals, zu sagen, die haben ein Rekrutierungsproblem.
Ja,
was ich vor 2 Monaten schon gesagt habe. Wo du gesagt hast und dich auf Klitschkos Seite geschlagen hast und gesagt hast, nein, uns fehlt es nicht an Leuten.
Sie haben ja genug.
Ja, aber anscheinend ja wohl doch nicht, aber hast nicht, du gerade gesagt.
Aber nicht einberufen.
Ja, eben. Ja, das ist das Gleiche, wie wenn Habeck sagt, okay, der ist nicht pleite, er produziert halt bloß gerade nicht.
Was machen wir, das Gleiche. Christian, was machen wir denn jetzt?
Ja.
Auf was machen wir denn jetzt? Ben Wallace hat heute wieder im Interview gesagt, wenn Russland diesen Krieg gewinnt und die Ukraine sich einverleibt, haben wir einen, wie sagt man da so schön, einen kalten Krieg, der sich über die nächsten 30, 40 Jahre hinziehen wird.
Ich gehe davon aus, dass wir einen kalten Krieg haben, der wohl sehr lange dauert.
Die westlichen Staaten Billionen, aber von Billionen Dollars oder Euros, je nachdem, was man sieht, kosten.
Da hat er recht.
Da
hat er grundsätzlich, sehe ich erstmal anders. Vor allem sollte er da vor allem als Brite die Klappe halten. Er soll vor seine eigenen Haustür kehren. Das ist vor allem grundsätzlich immer mal eine gute Idee. Aber er hat mit der Grundaussage, wenn die Ukraine verliert, dass es uns Billionen kostet mit dem Kalten Krieg, als Europa und als Westen hat er recht. Ist so. Uns wird der Kalte Krieg aber auch erreichen, wenn die Ukraine gewinnt. Das wird diese Front, die jetzt mit diesem Angriffskrieg von Russland aus begonnen wurde, die endet auch nicht, wenn Russland sich aus irgendwelchen Gründen jetzt zurückziehen würde. Glaube ich nicht. Diese Spannungen werden immer da sein. Ja, ob es uns dann so viel kosten, mag noch dahingestellt sein. Aber deine Frage, was wir jetzt machen, ist natürlich
was passiert. Ja, das ist passiert, es ist hochdramatisch, was da passiert. Wir stehen hier wirklich vor einem Abgrund. Wir stehen hier vor einer Vernichtung eines ganzen Volkes, einer ganzen Nation.
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Russland nicht mehr die technologischen Mittel hat, wie sie vielleicht noch hatten. Sie kämpfen jetzt mit deutlich älterem Material, sie improvisieren deutlich mehr, sie gehen mehr auf Brutalität, weil sie mit Raffinesse wenig anfangen können zurzeit. Also sie gehen eher über Brutalität und wenn du siehst, was für Panzer sie fahren und dass die Geschütze teilweise auch nicht mehr tauglich sind, sie gehen aktuell über Masse von Leuten, die sie aktuell noch haben und Russland müsste den Krieg relativ schnell gewinnen. Umso länger er jetzt dauert, umso schwieriger wird es für Russland. Das sehe ich tatsächlich.
Und es wird auch schwierig, es wird für beide schwierig.
Es wird für beide schwierig. Wenn Zelensky die Einberufungspolitik so weitermacht, dann wird es für Ukraine ziemlich zügig, sehr kritisch. Außer Macron schickt seine kompletten Soldaten rüber.
Das Schlimme war ja, wo noch Soldaten da waren, hatten sie auch keine Handwaffen mehr, die auch ausgeblieben sind, die Lieferung. Das heißt, selbst wenn jemand da gewesen wäre, hätten sie keine Handwaffen. Jetzt bekommen sie Handwaffen und haben keine Soldaten.
Aber wir werden auf alle Fälle in einem kalten Krieg enden. Das wird so
einen kalten Krieg enden, ist ganz klar.
Genau, aber, das wird
aber mit anderen, Prognose. Aber mit anderen Risiken, sage ich jetzt einmal. Wenn wir jetzt alles reinhauen, würde es wahrscheinlich weniger Risiko belastet sein, als es eigentlich dann werden wird. Ja? Weil Russland sich wiederholen kann, Russland wieder aufbauen kann. Das ist ja das Problem.
Das Bittere ist, dass entscheidend ist, wie Amerika ihre Rüstungsindustrie hochfahrt diesbezüglich. Das ist, wird das Ganze
entscheidend. Russland ist voll oben.
Wie habe ich Russland gesagt? Ich wollte Amerika sagen. Okay. Amerika, okay. Die Rüstungsindustrie hochfahren.
Ja, Europa auch, ganz klar. Europa auch. Ja. Aber ich sehe auch genauso wie
aber es braucht ein paar Jahre. Es braucht ein bisschen und Russland ist am Maximum und wir sind gerade am Anlaufen. Was Putin ja auch bemerkt. Also hochinteressant.
Hochkompliziert und vor allem hocherschreckend.
Willkommen bei Patricks Weltraumschrott.
War das okay?
Danke fürs Abwürgen.
war doch was.
Nein, alles war genau zur richtigen Zeit. Alles okay. Gut. Ja. Ja, Weltraumschrott, lieber Christian. Galileo hat erfolgreich zwei neue Satelliten mit SpaceX ins All geschossen. Am Sonntag um 2.34 Uhr war es soweit. Also es betrifft mich, ist meine Arbeitsstelle.
Ich mache mir mal ein Bier auf.
Ja, wir begrüßen Ten Charlie und Ten Echo. Also das sind die zwei neuen Satelliten, so heißen die bei uns. Was passiert jetzt hier? Also
Glückwunsch an der Stelle erstmal.
Danke, war wirklich toll. Problemloser Start mit SpaceX, ganz klar. Was will man anders erwarten? Die haben so viele Starts hingelegt, wie wie Deutschland keine einzige Rakete geliefert hat. Also, ja, mehr Raketen ins Weltraum geschossen, als Deutschland geliefert hat.
Du hast immer so, als hätte Deutschland keine Waffen geliefert. Deutschland ist der zweitgrößte Waffenexporteur darüber. Vergiss das nicht.
Damit ihr jetzt mal. Was passiert jetzt mit diesen zwei Satelliten? Einfach, dass ihr mal kurz einen Einblick bekommt, was ist da passiert. Das heißt, man setzt sie aus, man entfaltet die Solarpanels, man schaut nach der Telemetriedaten, wie geht's ihm, alles funktioniert. Dann
was für Daten?
Telemetriedaten, also man bekommt Daten vom
Satelliten. Übersetzt es mal bitte.
Telemetrie sind Werte, Daten.
Also einfach. Ich weiß, was es ist, aber die ZuhörerInnen.
Man holt sich die Daten vom Satelliten und schaut, wie es ihm geht, um es grob zu sagen. Dann stehen jetzt dann einige Manöver an, um ihn in die richtige Position zu bringen. Also er ist natürlich die Endposition, die er jetzt hat, bis er dann an einem vorgesehenen Ort ist. Und dann geht es los mit der Einrichtung, dass dieser Navigationssatellit oder Satelliten auch erfolgreich arbeiten können. Das heißt dann, die vier Atomuhren werden hochgefahren. Das braucht Unterdruck und eine gewisse Temperatur. Das heißt, bis da mal.
Wie lange dauert das?
Ja, ich sag mal so, ich glaube, um die vier Wochen dauert es, bis erstmal die Temperatur und der Unterdruck erreicht ist. Also das sind so kleine Pumpen, die machen die machen nichts anderes, als einen Unterdruck zu erzeugen, damit die Atomuhren natürlich auch in 1 Million Jahre um eine Sekunde falsch gehen, so sagt man mal grob. Gell? Und damit sie uns natürlich dann auch korrekte Daten liefern können. Und wir versuchen jetzt ungefähr so Juli, dass die dann einsatzbereit sind. Also es dauert jetzt schon noch eine Weile, bis die dann die ersten Navigationsdaten liefern können.
So. Also du willst sagen, es sind dann einsatzbereit, wenn die ihre erste Munition aus den Zulieferungen zusagen der Amerikaner.
Wie auch immer. Aber das ist so jetzt mal der grobe Weg, was da passiert, weil ich habe schon öfters mal jemand gesagt, was macht es jetzt da? Weil kann man die nicht gleich einschalten, die funktionieren? Nein, das dauert nicht. Man muss die ganzen Funktionen testen und wie gesagt, die Einsatzbereitschaft herstellen. Und das geht halt mit verschiedenen Schritten. Die einen dauern länger, die anderen dauern weniger lang. Und drum dauert es jetzt sagen wir bis Juni, Juli, dass die einsatzbereit sind.
Ja, okay, interessant. Ich darf ich nochmal auf den Ferienprogramm Flohmarkt hin und möchte sagen, dass ich keine Lego-Steine zu verkaufen habe, weil ich aber Phillies, so kleine Tiere habe zu verkaufen. Das sind so Pferde mit Flügel und so einhornmäßig schauen die aus.
Mhm. Ja, apropos Lego, lieber Christian.
Ach so, Lego.
Ja, okay. Gehört auch noch zum Weltraumschrott.
Na dann, hau raus.
Ja, also Lego schießt jetzt keine Rakete ins Weltall, aber Lego bietet jetzt die Milchstraße und die NASA-Rakete Artemis als Bausatz an.
Das ist, sag jetzt, wo du es aber sagst. Ja,
also, finde ich voll süß. Und zwar gibt es die Artemis-Startrampe als Set, wo dann praktisch die Rakete, die Startrampe dabei ist und dann auch das Fregattteil, das Oberteil, was dann praktisch die Europäische Union baut, wird dann mit 3600
Bei der die Briten Elementen, nicht dabei sind, wohlgemerkt?
Bitte?
Bei der EU sind ja die Briten nicht dabei.
Nein, aber es besteht aus 3600 Teilen, dieses Artemis-Startrampe und die Milchstraße zum selber bauen ist auch sehr interessant.
Weil übrigens 3600, so viel wie Sekunden in der Stunde.
Wie auch immer.
Oder?
Und so möglich.
Ja. Behaupte jetzt einfach mal.
Und auch die Milchstraße kann man nachbauen in so ein 3D-Modell, was man sich dann an die Wand hängen kann. Also hochinteressant. Ich möchte das jetzt nur mal so einschmeißen, weil ich habe das so noch nicht gesehen. Und ja, gerade die Milchstraße, wenn man nachbaut, ist gar nicht mal so klein. Könnt ihr mal schauen.
Wie viele Teile hat die Milchstraße?
3091 und die Rakete und Startrampe haben 3600 Teile.
Genau.
Also ist schon, ist
also, ich habe es dir vorhin
gezeigt, es ist nicht wirklich klein, gell?
Das kann man sich dann aufhängen, wobei ich ganz, also ich würde mir eher noch so ein fertig gepuzzeltes Lego-Milchstraße an die Wand hängen, würde ich mir nicht, aber könnte ich mir noch eher vorstellen, wie ein Puzzle, welches ich gemacht habe und eingerahmt an die Wand hängen. Also dann lieber so ein Lego-Teil.
Ja, finde ich auch. Ich fand es total schön. Muss ich mal anschauen. Man sieht dann auch so einen Punkt, kann man markieren, der heißt dann, hier sind wir. Ja, weil man an der Milchstraße mal weiß, wo wir uns befinden. Falls jemand von euch da draußen so nötig ist, so ein Ding
zu haben. Falls er 500 Euro zusammen hat, kann er beides kaufen.
Genau, so ungefähr. So viel kostet mich beides zusammen fast.
So.
Okay.
Willkommen bei Loris Leselampe.
Okay, eigentlich wollte ich... Ah, okay, gut. Aber wir fangen mit Loris Leselampe an, liebe Damen und Herren. Ich möchte an alle Zuhörerinnen eigentlich appellieren, Jan Wagner zu lesen. Und zwar Unterwegs im Nebel. Es ist ein Gedicht, welches man...
Ich mache mal ein Bier auf.
Mach dir mal ein Bier auf, welches man lesen sollte. Es ist jetzt im Abitur in Deutsch. Im Fachdeutsch. Den Abiturienten zur Interpretation gegeben worden. Ich würde sagen, ihr lest es bis zur nächsten Woche und dann machen wir die Interpretation dessen. Hat nichts mit dem Buch Nebelstochern von Hans Schütz zu tun, welcher die hat das immer formuliert, die Graswurzelbewegung und sein Aufwachsen in Lechbruck behandelt hat, weil du vorher das Buch von Hans Schütz...
Ist da irgendwas Lustiges dabei oder warum sagst du uns jetzt hier Nebel, was war Nebel?
Unterwegs im Nebel. Es ist einfach die Abiturarbeit gewesen in der Deutscharbeit. Ja, ich habe gehört, dass die Abiturienten nicht mehr so richtig in der Lage sind, das zu interpretieren. Und das stört mich. Und jetzt jetzt gebe ich euch das mal zur Aufgabe. Lest es bis zur nächsten Woche. Und dann geben wir euch...
Ein langes Gedicht oder ein kurzes Gedicht?
Naja, das ist nicht lang, das ist kurz.
Okay.
Und das kann man mal lesen und dann kann man sich mal Gedanken machen und dann sage ich nächste Woche meine Gedanken dazu. Du musst deine dazu nicht äußern.
Okay, dankeschön.
Gern.
Ich als Nicht-Literat.
Absolut verständlich.
Aber ich hätte hier noch was.
Jetzt kommen die lorischen Beziehungstipps.
Oh, das war jetzt leise.
Ja, okay. Ja, hau raus.
Jetzt bin ich gerade so im Drückmodus. Entschuldigung.
Ja, mach ruhig.
Lorische Beziehungstipps. Es geht um das Thema Liebe, Patrick.
Aha.
Verliebt sein. Stark verliebt sein. Schwach verliebt sein. Verliebt sein an sich. Ich möchte nur mal aufräumen mit dem Gedankengang, dass das Verliebtsein am Gegenüber hängt.
Okay.
Man meint ja, man sieht jemanden und man ist verliebt. Man ist wahnsinnig verliebt. Man ist Hals über Kopf verliebt, man ist überdurchschnittlich verliebt, man kann gar nicht mehr anders, weil man so verliebt ist. Das passiert einem verliebt allein, hat man ja vielleicht mal öfter auch wenn man in Beziehungen ist, ist man mal kurz verliebt oder so, vielleicht auch mal in jemanden anderen, das ist aber toll. Und verliebt sein ist für viele ja dann auch der Grund, warum man Beziehungen eingibt und warum man Beziehungen aufgibt. Teilweise auch. Und jetzt muss man aber wissen, dass Liebe an sich und dieses erstmalige Verliebtheitsgefühl eigentlich nichts mit dem Gegenüber zu tun hat, sondern in der Psychologie gesehen einfach nur mit einem selber.
Okay, sehe ich ein.
Ist wirklich so. Also, es spiegelt sich bei dem anderen etwas, was man dann daraufhin besonders schätzt, was man daraufhin besonders zur Kenntnis nimmt. Man sollte somit sich dann auch immer selbst hinterfragen und das nicht einfach als magisches Ding zur Kenntnis nehmen, welches einfach so erscheint, sondern es hat viel, viel mehr mit sich selber zu tun, verliebt zu sein, wie mit dem Gegenüber. Es muss nicht schlecht sein deshalb, aber es ist eher aus einem selbst motiviert.
als Spiegelbild.
Ja, natürlich. Das, genau. Wie alles andere, wenn dich bei jemandem anderen was ärgert, nur so als Beispiel,
ja, klar,
um es ins Extrem zu sagen, dann ist ja der andere nicht schuld, sondern es ist, der spiegelt was in dir, was du mit dir noch nicht aufgearbeitet hast und wo du noch nicht irgendwo klarkommst. Und wenn dich das ärgert, ist es ja dein Problem, deswegen sagt man es ja so. Somit bist du dafür verantwortlich, dass dich das gerade stört. Und dann musst du dich hinterfragen, warum ist das denn gerade so? Und es ist bei den negativen Gefühlen natürlich so und bei den positiven aber auch, was man wissen sollte, um nicht blindlings entweder Beziehungen aufzugeben oder auch andere Beziehungen anzufangen, welche alle nur der Spiegel einer selbst sind und dann lieber an sich selber arbeiten. Oder halt das zur Kenntnis nehmen und sagen, es passt aber trotzdem.
Das war ein nicht nur ein Beziehungstipp, sondern ein philosophischer Beziehungstipp, oder?
Es geht auch über das Thema Liebe hinaus, ja, tatsächlich.
Genau. Christian, lass uns da mal, apropos Liebe, ich muss jetzt euch nochmal ganz kurz was vorstellen, was eigentlich schon ich.
Wenn du mit Liebe, wenn du von Liebe anfängst, dann muss es um Elektroautos gehen.
So ist es, Christian. Und ich bin wirklich verliebt in ein Auto. Nicht nur in meinen Tesla, ich bin verliebt in Xiaomis neuen oder erstes Auto, was sie auf den Markt bringen.
Trimmer der Zigarette.
Das Ding heißt SU7. Und übrigens, weißt du, was Xiaomi heißt? Xiaomi ist ja ein
Xiaomi ein Mönch. Klingt aber so, oder?
Ja, kann man sagen.
Ein Shaolin Mönch, sagt man.
Xiaomi, ihr kennt bestimmt eure...
Buchstabier das mal bitte, weil das ist ja so wie verschiedene Markennamen. Du sagst es jetzt so und genau, keiner weiß, was du dir vorstellst, genau, weil die lesen was und wissen gar nicht, dass du darüber gesprochen hast.
Guter Einwand. Xiaomi wird geschrieben X-A-I-O-M-I. Xiaomi
ausgesprochen. Genau. Und jetzt, wenn ihr das lest, wisst ihr, was los ist.
Die Leute, die Handys haben oder elektronische Sachen, die haben sich ja zur Aufgabe gemacht, sehr gute Elektronik zu einem günstigen Preis zu verkaufen. Und damit sind sie jetzt auf den Elektromarkt gegangen, Elektroautomarkt gegangen und haben ihr erstes Auto raus auf den Markt geschmissen. Das Ding heißt SU7 Max. Und dieses Auto, also Xiaomi übrigens heißt Hirse übersetzt, ja, finde ich auch interessant, warum man... Das wusste ich.
Also Hirse wusste ich.
Und dieses Auto ist wirklich was Besonderes, nicht nur, weil dieses Auto, Elektroauto ist, Allradantrieb hat, 5 Meter lang, also viele...
Länge
ist nicht alles, richtig.
Ja, aber doch, Länge ist eigentlich schon ziemlich viel.
Also, aber... Diese Länge von diesem Auto, der Innenraum, also ein wirkliches Familienauto, es ist kein SUV, sondern das ist
eine Limousine.
Eine Limousine, dankeschön für diesen.
Patrick, darf ich einmal sagen, dass ich Limousinen liebe? Also ja, für mich sind SUVs keine Fahrzeuge, für mich eine Limousine ist einfach ein Statement, wenn du Limousinen fährst.
Okay.
Denn du wirst dich gar nicht darauf einlassen.
Nein, weil du...
Mach du fertig und ich sag danach was über Limousinen. Du kannst
danach literarisch und auch philosophisch werden, das ist wieder wurscht.
Also mach du erstmal fertig.
Dieses Auto hat eine Besonderheit und zwar hat der Hersteller sich zur Aufgabe gemacht, alles, was an Elektroautos kritisiert worden ist, weil irgendwas fehlt, weil ihnen die Schalter fehlen, weil ihnen das Display in der Mitte, also fehlt am Fahrersitz und... da haben sie gegengewirkt und haben eigentlich alles aufgenommen, was die Leute gern haben wollen. Sie wollen bequeme Sitze haben, sie wollen, dass ein
nicht Bildschirm, zu hart, nicht zu weich,
ein Bildschirm in der Mitte ist und sie wollen auch
nicht zu groß, nicht zu klein.
Sie wollen auch Massagesitze haben. Alles, was du haben kannst, praktisch, wurde in dieses Auto verbaut und der Kunde wurde gehört. Ihr könnt euch das gerne einmal raussuchen. Ich brauche jetzt hier nicht alles aufzählen.
Also ist es so wie Everybody's Darling is Everybody's Depp?
Ja,
so
ungefähr. Kann man sagen. Aber
was ist ja die CSU und Franz Josef Strauß.
Und was halt das Schöne daran ist, ist ein 100 Kilowattstunden Akku, also der wirklich beeindruckt durch seine neue Bauart mit allem drum und dran. Wir sprechen hier von Reichweiten von über 800 Kilometern mit einer Ladung. Und was ich noch viel interessanter finde, ist, dass dieses Fahrzeug, man weiß es nicht ganz genau, aber jedenfalls über 1000 PS hat, in 2,78 Sekunden auf 100 beschleunigt und ein 800-Volt-System zum Laden hat. Also ihr ladet halt unheimlich schnell. Und das ganze Paket haltet euch fest, also es wird mit Sicherheit nach Europa kommen. Dafür müssen jetzt mal Genehmigungen kommen, mit allem drum und dran. Das muss ja europäischen Standard haben. Aber dieses Auto kostet in der Vollausstattung 38.000 Euro. Einstiegspreis ist unter 30.000 Euro. Es gibt drei verschiedene Varianten. Und das ist mal eine Ansage an alle Elektroautohersteller. Ich spreche jetzt auch hauptsächlich die europäischen Hersteller an, weil was die abliefern, ist unter aller Sau viel zu teuer. Kann keiner was mit anfangen, weil das teuer ist.
Bin ich auch in der Marktanalyse erstmal bei dir. Allerdings müssen sie erstmal unter Beweis stellen, dass sie das liefern. Bei Musk ist tatsächlich das sogenannte Problem, wenn er was ankündigt, dann liefert er in der Regel auch. Das ist,
habe ich ja einmal im letzten Podcast schon gesagt.
Genau.
Hat er auch gemacht.
Und ja, die Dinge hat er jetzt noch nicht geliefert, die hat er jetzt mal angekündigt. Genau. Aber bei Musk ist schon das Risiko dahinter. Jetzt, ich spreche aus den europäischen Herstellern aus, das Risiko schon da, dass er dann eben auch liefert. Das müssen sie jetzt erst unter Beweis stellen. Und wenn sie das dann so liefern, dann Hut ab.
Das Beeindruckende sind noch zwei Sachen, die beeindruckend sind. Und bei Elektroautos schaut man auf den CW-Wert. Das heißt, den Luftwiderstand, den das Auto bietet. Und da
Windkanal.
Da ist mein Tesla Model 3 zum Beispiel, was ich fahre, hat einen Widerstandswert von 0,22 und dieses Auto hat 0,19. Und das ist schon mal sehr beeindruckend, was natürlich auch für Reichweiten und für alles.
Das ist unter 2. 0,2.
Unter 0,2. Das ist schon wirklich.
Das war übrigens die Mathematikaufgabe im Abitur.
Sehr beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr, sehr beeindruckend.
Krokodil. Was ist größer? Krokodil. Was ist kleiner?
Nee, also wie gesagt, die sind dran. Das Auto wurde vorgestellt und hatte sofort in der ersten Woche 100.000 Vorbestellungen. Das muss man sich vorstellen. 100.000 Vorbestellungen ist eine Hausnummer.
Jetzt muss halt die Produktion das auch noch liefern.
Dafür waren sie, mit dem haben sie nicht gerechnet. Das heißt, die müssen jetzt.
Was ein günstiges Auto. Elektroauto, wo alle Wünsche erfüllt, wird bestellt. Ja.
Fantastisch.
Jetzt brauchen die einen CEO. Jetzt brauchen die einen CEO, der das alles umsetzt.
Richtig.
Der diese Masse umsetzen kann in Produktion.
Genau.
Mit der Logistik das aufzubauen. Und das wird nicht einfach.
In Asien aktuell sind es 7 Monate Wartezeit auf das Auto, was ja immer noch besser ist, als jeder deutsche Hersteller liefern kann. Die zum Teil hatten wir, oder beim BMW haben wir immer noch zum Teil Wartezeiten über 1,5 Jahr. Also
DDR lässt grüßen.
Ja, so ungefähr. Nee, also schaut es euch an. SU7 heißt das
Auto. Mein Trabi ist da, ich bestelle den nächsten.
Ja, 18 Jahre. Nee, also es ist wirklich ein beeindruckendes Auto und wird mit Sicherheit dafür sorgen, dass andere Autohersteller nachziehen müssen und auch in der Preisklasse sich was einfallen lassen müssen.
Also Punkt 1, ich spüre gerade, dass ich immer noch einen Muskelkater habe von der Wanderung, von der Expedition über diesen Kalvarienberg. Also das muss man, das ja, ist auch jedem zu empfehlen jetzt grundsätzlich erstmal. Und dann wollte ich sagen, Patrick, Limousinen, entweder fährt man eine Limousine, oder man fährt halt einen Kleinstwagen.
So ich es habe, also hier beides.
Genau, das macht Sinn, je nach Nutzen. Aber man fährt keine SUVs. Das macht man nicht. Sei denn, man fährt ins Gelände, dann kauft man sich aber auch kein SUV, da kauft man sich einen Jeep.
Zum Beispiel.
Dann kauft man sich einen Jeep. Also diese Kompromisse immer einzugehen aber in der Fahrzeugwahl.
Aber ein SUV kann auch ein Jeep sein, muss man auch dazu sagen. Ja,
also nein, aber das ist ja dann schon wieder übertrieben, weil für was denn? Ja,
da hast du halt ein bisschen mehr Luxus drin als in dem
Jeep. Ja, aber wahrscheinlich. Den brauchst du ja nicht, wenn du entweder fährst du Gelände oder du fährst was anderes. Eine Limousine ist, oder ein Kombi. Kombi, ich verstehe Kombis nicht. Also
Kombis verstehe ich schon, weil die einfach eine wahnsinnige Ladefläche haben.
Ja, aber braucht ja kein Mensch. Braucht kein Mensch. Macht's eine Limousine, ist schöner.
Wie auch immer.
Ich bin wirklich. Limousinen sind schöner wie Kombis. Kombis sind keine Autos. Das ist, ich hasse Kombis. Ich mag Kombis nicht.
Ich hasse so Fahrzeuge wie Caddys oder Berlingos oder die ganzen Caddy Berlingo Pauls.
Ja, das macht für einen Handwerker Sinn und dann war es auch.
Und Andreas, die da draußen rumlaufen.
Ja, aber gut, da hatten wir in Podcast Folge 2, glaube ich, schon mal Thomas fährt mit oder so. Da ist der Aufkleber noch drauf, weil Thomas mitfährt.
Ja, ja. Fantastisch. Christian, lass uns noch.
Ja, wir haben natürlich.
Die Fragen
versprochen. Ja, ganz klar.
Viel Spaß für den üblichen 3.
Ja.
Wunderbar, die
wir eins sind. Nicht angesprochen haben. Christian, hau raus.
Ich beginne. Bin jetzt immer, ja, okay. Es ist ja so, wir gehen ins Musikalische, kompletter Themenwechsel jetzt.
Ja.
Wir gehen ins Musikalische. Du hast auch schon ab und zu Musiktipps und Alben empfohlen, welche ich dann einmal wieder angehört habe. Und ich habe jetzt festgestellt, über die letzten Jahre, weil wir auch immer gesagt haben, also wir haben zwei Dinge die letzten Jahre auch immer angesprochen. Das erste ist, dass man ein Album von vorne bis hinten durchhören muss, weil es eine Dramaturgie hat.
Ja.
Weil der Künstler sich dabei was denkt, in was für einer Abfolge er welche Lieder macht. Und ja, wir hatten angesprochen, dass Spotify die Musikwelt beeinflusst, weil die Lieder immer kürzer werden und immer schneller in den Refrain kommen müssen, um gehört zu werden, weil sie die Klicks brauchen. Und die genau. Spotify-Zahlen eben sehr wichtig für die Musiker sind. Das zweite will ich gar nicht ansprechen, sondern das erste, die Dramaturgie eines Albums. Hochinteressant.
Hochinteressant, gebe dir recht.
Und jetzt habe ich festgestellt, dass ich in nahezu allen Alben bei einem bis sogar zwei Lieder immer mit die besten Lieder sind in einem Album, welche ich höre.
Okay.
Also ich höre mir ein Album an und
was
weiß automatisch, wenn das Lied Numero Bums kommt, das ist mit das Beste vom Album. Mhm. Und jetzt will ich dich fragen, hast du das Gefühl auch?
Ja.
Und welche Nummer ist bei dir immer ganz vorne in einem Album?
Also ich habe da mehrere Theorien. Es gibt Bands, die ist meistens oder oft das zweite oder dritte Lied, so das Lied, was mit dem die ersten Veröffentlichungen haben, also das, was am meisten Pep hat, wo die auch meinen, das könnte wahrscheinlich das.
Habe ich eine andere Theorie?
Weiß ich nicht. Und was dann noch immer mit das beste Lied ist, glaube ich, ist das vorletzte.
Da bin ich aber auch eine komplett andere.
Hast du komplett andere, oder?
Komplett anders.
Ich kenne ja früher noch Schallplatten, ja?
Ja, kenne ich auch. Also ich habe sie ja sogar noch, im Gegensatz zu dir. Du kennst sie noch und ich habe sie.
Ich habe sie. Ich habe 1100 Platten im Keller stehen.
Ja, aber du nutzt sie nicht.
Nö.
Eben.
Das sind auch Platten, die ich jetzt so nicht mehr nutzen möchte, ja, weil die einfach als DJ und einfach, das ist, hat eine andere Historie. Das zweite Lied oder das dritte Lied. Es gibt auch Bands, die machen gleich das erste Lied, das Vollpower-Lied, das ist das, was voll raushaut. Welcome to DCC haben wir auch schon mal von
Nothing But Thieves.
Na, nicht Thieves, sondern Thieves.
Für mich ist es Thieves.
Ja, Thieves,
weil man T ist, TH.
Ist kein Zahn, sondern ist der Deep. Und da war ja auch Welcome to DCC, war der das erste Lied gleich und das war es am meisten beworben haben und was auch
durchgesetzt hat. Ja, aber es ist nicht das, was ich Favorit empfinde in diesem Album.
Aber
in diesem Lied habe ich ein Lied, das wo für mich der Favorit ist und das ist die Nummer, wo ich dann gleich sage.
Genau, und bei mir ist Favoritenlied ist bei mir immer, eigentlich immer das dritte Lied. Ich weiß nicht warum, das dritte Lied ist bei mir immer so das Favoritenlied eigentlich oder dann das vorletzte. Es geht ja dann auch in so oft dann in was Ruhiges rein, was auch richtig reinhauen kann, was richtig gut sein kann und das sind dann meistens so dann die vorletzten,
das vorletzte.
Jetzt hau du raus.
Ich hau raus. Ich sag entweder die Nummer 6 oder die Nummer 10.
Ja gut, aber du weißt ja nicht, wie viel das dann.
Egal. Immer.
Und wenn es bloß
8 ist. Ich vergleiche jetzt.
Oder 9?
Ach, trotzdem die Nummer 10 und die Nummer 6. Also die Nummer 6 zum Beispiel in dem Album, wo du gerade angesprochen hast, ist zum Beispiel Players Don't Stay oder wie es heißt. Eine wunderbare Hymne auch. Das ist, wunderbar. Das ist das, wie sagst du, Nothing But Thieves. Nothing But TH.
Nichts als Diebe.
Nothing But Thieves in Nothing But Thieves Deluxe-Variante, Lied Nummer 6 zum Beispiel. Mhm. Ein wunderbares Lied. Oder aber auch Helene Fischer, Farbenspiel, Lied Nummer 6. Oder aber auch Peter Fox.
Hast du gerade Helene Fischer gesagt?
Ja, klar, natürlich. Ich bin im Multitasking bei Musik. Oder aber auch Peter Fox, Lied Nummer 6. Liebeslieder hat er, glaube ich, neues Album. Lied Nummer 6, ein Megalied, ein Ohrwurm, sondersgleichen. Lied Nummer 6 in der Regel mein Hauptfavorit in nahezu allen Alben.
Also genau der Mittelpunkt des Albums sozusagen.
Sozusagen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass Lied Nummer 10 immer auch so ein richtiger Burner ist. Der muss ja oft raushauen.
Ich sage ja meistens so letzte oder vorletzte. Also genau. Einfach nochmal einen raushauen.
Das genau.
Ist so.
Und den liefern sie auch oft als Single raus. Aber 6 und 10, horcht mal eure Lieblingsalben an und schaut dann, ob eure Lieblingsnummer auf Nummer 6 oder 10 sind oder ob sie auf Nummer 3 oder...
Ich war ja auf dem Konzert Nothing But Thieves, da hast du ja keinen Bock gehabt.
Ja, weil ich Konzerte anders lebe. Ich konnte nicht nach einem Konzert in ein Auto gehen, heimfahren und dann... Ich mag das Peiting Zentral, aber dann im Peiting Zentral mit mir auf dem Bier reinhocken, das funktioniert bei mir nicht. Wenn ich auf einem Konzert bin, dann bin ich in der Stadt und bleibe in der Stadt und feiere in der Stadt weiter.
Na gut, das gibt Leute, die
müssen das du verweigert hast.
Die müssen am nächsten Tag arbeiten.
Musstest du aber nicht.
Doch.
Nein.
Doch.
Ja, aber erst nachts, spät nachmittags.
Ja, Spätschicht halt.
Ja, der hätte gleich irgendwie was machen können.
Macht keinen Sinn.
So.
Nein, aber interessanterweise auch an dem Konzert auch wieder mit Welcome to TCC. Auch das erste Lied am Konzert, komischerweise, gell? Ich habe auch nichts anderes erwartet, muss ich ehrlich gesagt
sagen. Ja, aber sie haben es ja am Ende nochmal gespielt.
Ja, natürlich.
Okay. Aber hinterfragt mal eure Alben und schaut mal eure Lieblingsalben durch, ja. Wo eure Lieblingslieder liegen. Das
ist wirklich interessant, gesagt, ja. Okay. Das ist sehr interessant.
Gute Frage. Genau. Aber wir haben auch, mir persönlich auch ein bisschen einen unterschiedlichen Musikgeschmack. Deswegen ist auch sehr interessant, wie ihr das denkt.
So viel weg sind wir gar nicht.
Also ja, du magst zum Beispiel Udo Lindenberg nicht oder so, den ich wieder sehr schätze.
Furchtbar.
Und du kannst auch mit Peter Maffay nichts anfangen, den ich auch wieder mag.
Nee, nein.
Genau. Ich bei Schubert sind wir wahrscheinlich wieder beieinander, ja, und also bei Mozart
Klassik sind wir wieder beieinander. Ich mag auch Peter Fox unheimlich gerne. Ja. Einer der größten Musiker eigentlich. Gell. Das ist eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten, deutschen Alben war, glaube ich, von Peter Fox.
Das erste, ja. Wo er rausgehauen hat. Blau. Oder ich keine Ahnung, was Blau heißt, aber.
Krass geiles Album.
Ja. Und das Neue ist auch sehr, sehr gut, habe ich auch sehr viel angehört. Lied Nummer 6 mal wieder.
Machen wir nachher. Christian, ich komme zu meiner Frage.
Gerne.
Wir bleiben musikalisch.
Na, okay.
Finde ich interessant, dass wir echt die gleiche Richtung haben, so ungefähr. Meine Frage ist, was ist dein Lieblingsinstrument? Die Pauke.
Triangel. meinst du zum selber spielen?
Nein.
Oder was ich gerne höre?
Was du gerne hörst. Also es kann beides sein. Du kannst ja beides. Was würdest du selber gerne spielen wollen oder was hörst du gerne?
Ich würde selber gerne zum Beispiel Klavier spielen können, weil ich Klavierspielerfinger habe und das ist eine schöne Art zu musizieren, auch für sich selber. Kann ich nicht. Ich würde selber aber auch gerne Gitarre spielen können, weil du mit Akkorden relativ schnell was machen kannst. Das ist in der Zusammenfassung, in der Komplettheit der Instrumentarien, ja. Würde ich sagen, geht nichts
über Posaune.
Geht für mich nichts über eine Gitarre.
Mhm.
Also es ist, ohne Gitarre ist alles nichts in der Musik für mich. Also du brauchst eine Gitarre, also sei das irgendwo in so ein Klavierkonzert oder so, ist auch was Schönes, aber wenn du jetzt in die neuartige Musik gehst, ist für mich die Gitarre das Nonplusultra. Du kannst mit einer Gitarre und einer Stimme, wenn die Stimme du rausnimmst als musikalisches Instrument, dann ist es für mich die Gitarre, weil es die größte Variation und die größten Facetten bietet in der musikalischen Darbietung. Mhm. Das würde ich so sehen. Ja, genau.
Ich mach's kurz, bei mir ist Hackbrett.
Verständlich.
Nein, natürlich nicht. Bei mir ist es auch die Gitarre, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es die möglichste Flexibilität der Musik ergibt. Ja, ist so. Du kannst alles mit der Gitarre machen. Du kannst Menschen begeistern, nur mit deiner Stimme und der Gitarre selber, was du auch mit dem Klavier kannst, aber du kannst Klavier halt nirgendwo mit hinnehmen. Das ist halt das Problem, ja. Das heißt, du hast die maximale Flexibilität.
Du wiederholst das, was ich gesagt habe.
Ja, muss ich ja fast. Weil du nimmst mir die Worte eigentlich aus dem Mund schon, ja.
Aber Sorry dafür.
Aber es ist wirklich so. Also jeder, der was anders sagt,
lügt.
Ja, natürlich gibt es noch andere Instrumente, die auch schön sind und die ich finde übrigens dann die Kombination aus einer Gitarre und dem Gesang vielleicht noch mit mit einem Schlagzeug oder sowas, gell, so ein bisschen. Das ist schon mal Wahnsinn.
Gell? Genau, man kann ja Schlagzeug sagen, aber wie gesagt, ein Schlagzeug ohne Gitarre ist nichts.
Ja.
Das ist, ja.
Nee, also bin ich ganz deiner Meinung. Ich habe auch lange überlegt, ob es noch was anderes gibt, außer die Gitarre. Und da wird mir jetzt, jeder wird jetzt sagen, ja, stimmt. Aber es gibt eigentlich so nichts.
Ich hatte jetzt ja nicht so viel Zeit zu überlegen, nee. Aber ich bin froh, dass ich
auf den Punkt kam. Ist bei mir genau das Gleiche. Und
ich bin immer noch der Meinung, dass im Radio-Oberland-Konzert der Gitarrist links und der Bassist rechts. Oder andersrum, keine Ahnung, wer was gespielt hat. Ich habe nicht mal erkannt, wer was gespielt hat, weil sie beide so komisch gezupft haben, was einfach nicht zu dem gepasst hat, was aus dem Lautsprecher kam. Vielleicht wird mir das irgendjemand mal erklären können, warum das so war.
Der Zeitversatz war einfach die Rückkopplung, Zeitversatz mit...
Vielleicht haben sie auch echt einfach nur live gespielt und ich bin zu blöd dafür.
Was für ein Bier gab's da? Weil wenn man dann Kaufbeurer trinkt, dann kann schon mal sein,
nein, dass man... Nein, es war glücklicherweise nicht. Und ich hatte auch ein Zwischenbier. Darf ich nur eine Empfehlung aussprechen? Zwischenwasser ist immer
Zwischenwasser.
Gut.
Zwischenwasser
ist perfekt. Ich war Zwischenbier gesagt, nee. Zwischenwasser ist immer gut.
Immer schön.
Und wenn du Zwischenwasser trinkst...
Und immer gerne genommen. Für Leute, die das auch wertschätzen, dass es einem wirklich über den Abend bringt.
Darf ich da auch noch ein Lob an unsere Gastronomie vor Ort einmal so ein bisschen tätigen? Weil ich jetzt echt oft mal ein bisschen unterwegs war und fort war und ein Bier getrunken habe und bist du bei Radio Oberland, bist du draußen und dann merkst du, okay, bist du Zigarette rauchen, Frischluft und denkst du, okay, ach, da kommt so ein leichter Schwanker rein. Dann denkst du, okay, dann trinkst du ein Zwischenwasser, ist gut. Dann gehst du an die Bar, trinkst ein Zwischenwasser und sagst, hey, bitte ein Leitungswasser. Und dann stellen die dir einfach kurz das Leitungswasser hin.
Das ganz Entscheidende ist, und das versuche ich jedem zu erklären, wenn ihr mal sagt, ihr habt jetzt drei Bier und ihr braucht jetzt ein Wasser, nehmt bitte kein Sprudelwasser, weil das Sprudelwasser verstärkt eigentlich nur den Effekt noch. Ihr braucht ein Leitungswasser oder ein stilles Wasser einfach.
Ja, genau. Aber selbst ein Leitungswasser, das heißt entweder ein Euro fürs Glas, dass sie das wieder spülen können oder so. Und dann ist es okay.
Und vor allem dieses Zwischenwasser, wenn ihr spürt, sagt, ich will den Abend noch erleben, trinkt es schnell.
Genau.
Schnell
und gleich viel. Weg, zack, ja, weg.
Zack, und genau. Sofort seid ihr wieder.
Ist mir im Bootshaus auch so gegangen, im Zwischenwasser. Und auch da kriegst du einfach das Glas, das heißt ein Euro für das Glas, dass die es spielen können. Und dann ist in Ordnung.
Ja,
und ich finde das gut, dass es dann auch preislich nicht neischlagt. Du zahlst ja eh schon für das Bier 4,50, 5 Euro. Und wenn du dann für das Zwischenwasser
Würdest du denn für das rettende Zwischenwasser, wie viel wärst du bereit für das rettende Zwischenwasser?
Bootshaus.
Allgemein.
An sich vielleicht maximal ein Euro, um nicht an den Fluss zu gehen und aus dem Lech zum Saufen.
Was machst du jetzt, wenn die sagen, 3 Euro bitte?
Nein.
Dann gehst du zum Lech.
Ja, natürlich. Oder auf Toilette.
Und wenn es kein Lech gibt?
Ich gehe auf Toilette.
Ich glaube, ich würde jeden Preis zahlen, um ein Zwischenwasser
zu bekommen. Nein, aber das ist ja der Lob an der Gastronomie. Ja,
natürlich.
Die erkennen, okay, der konsumiert ganz normal sein Bier, schon das dritte, vierte, und er braucht jetzt einfach mal ein Wasser.
Genau.
Und dann geben die das Wasser und das ist einfach stressfrei. Das macht einen guten Barkeeper aus. Und einfach nur ein Lob. So gehört sich das. Du kannst dich auch nicht den ganzen Abend mit Zwischenwasser durch mit einem Euro. Das funktioniert auch nicht. Nee. Du musst schon eine gewisse monetäre Leistung vollbracht haben.
So könnte der Untertitel heute heißen. Die Zwischenwasser-Edition.
Okay.
Also, hau mal raus.
So viel Tipps. Lebenstipps. Philosophie. Genau.
Wir sehen uns in einer Woche wieder, hören uns in einer Woche wieder und dann...
Vergesst die lodische Lese, dann bin ich.
Genau, und schaut euch den SU7 an von Xiaomi. Ciao.
Ich muss pinkeln.
Inkontinentia.